und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der vollen Runde sind einmal der Tim. Hallo Tim.
Guten Abend aus Berlin.
Der Moritz. Hallo Moritz.
Tim hat das richtig zusammengefasst. Es ist kein schöner guter Abend. Es ist höchstens noch ein guter Abend. Aber auch das finde ich schon schwierig.
Ja, und auch der Jan. Hallo Jan.
Ich habe diese Saison zweimal mich optimistisch aus dem Fenster gelehnt. Das erste Mal war direkt am Anfang, als ich über die Chancen dieser Mannschaft nachgedacht habe. Und das letzte Mal, und das zweite und letzte Mal, war vor dem Fürth-Spiel, wo ich mir sicher war, dass die Fortuna nicht direkt absteigen würde. Das wird so häufig nicht mehr vorkommen, diesen Optimismus hier zu verbreiten, meinerseits. Und damit hallo zusammen. Ja. In der kleinen Partyrunde.
Ja, kurze so Inneneinsicht in den Podcast. Weiß ich gar nicht, wie ihr das jetzt so fühlt, aber ich habe das Gefühl, auch wir haben versucht, uns am Riemen zu reißen und unsere Kritik und unsere Wut und Verzweiflung zurückzuhalten in den letzten Wochen, zumindest on air. Aber ich erinnere mich nach einem der beiden Heimspiele, ich schätze, es war das letzte Heimspiel, mit euch in der Runde gestanden zu haben und gesagt zu haben, ich habe das Gefühl, dass es auch eine generelle Stimmung abgerechnet wird zum Schluss. Und ich glaube, wir brauchen nun kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, sondern es ist die größtmögliche Katastrophe, die eben im Fußball in der Fortuna in diesem Moment passieren konnte, ist eingetreten. Und Optimismus könnt ihr heute Abend wirklich nicht von uns erwarten.
Genau, wir werden heute gleich jetzt noch vielleicht noch ein bisschen über das Stimmungsbild sprechen, dann über Fürth nicht mehr so im genauen Detail und dann den Status quo nach dem Fürth-Spiel, in dem wir uns gerade befinden, besprechen. Eine Saisonrückschau und ähnliches. Es wird folgen. Und es wird sicherlich dann auch interessant sein, was es so an Entwicklungen und Gewissheiten rund um die Fortuna, die nun nicht mehr zweitklassig, sondern drittklassig ist, kommen wird. Sicherlich ein großer Umbruch, vor dem der Verein steht. Das sind sicherlich Themen, die wir irgendwie versuchen werden zu begleiten in den kommenden Wochen. Aber zunächst einmal heute Fürth, Status quo. Dann wird es irgend bald eine Saisonrückschau geben. Und dann werden wir das besprechen, was man auch dann zu sagen hat zu dem, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber aktuell ist vor allem eines passiert. Die Fortuna aus Düsseldorf ist abgestiegen. Ich habe es nicht kommen sehen, jedenfalls nicht direkt. Ich war mir nachdem am Samstagnachmittag klar war, dass Rot-Weiß Essen mit einem Last-Minute-Tor in die Relegation kommt, eigentlich sicher, dass die Fortuna auf Rot-Weiß Essen in der Relegation treffen würde. Das war nach dem, was man nach dem Elversberg-Spiel gesehen hatte, sicherlich auch schon ein gewisser, vielleicht auch ein nüchterner Blick auf das, was da kommen würde gegen Fürth, aber im Nachhinein doch rettungslos optimistisch gedacht. Wie ist denn da die andere? Wie ist es bei euch?
Ja, ich war auf jeden Fall auch ganz klar der Meinung, dass man auf gar keinen Fall direkt absteigt am Sonntagmorgen. Also ich war schon ein bisschen nervös, aber nicht ob eines Direktabstiegs, sondern eher schafft man es direkt drin zu bleiben. Oder rutscht man noch auf den Relegationsplatz, weil da wären die Chancen gegen Rot-Weiß Essen auch ganz positiv gesagt bei 50-50 gewesen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass man sich da so herspielen lässt. Es war auch einfach nach dem Spiel gegen Elversberg irgendwie nicht zu erwarten. Aber auf der anderen Seite, wenn man die gesamte Saison sieht, dann war es irgendwie genau das, was man erwarten musste, weil es hat die Saison so herrlich wiedergespiegelt, wie das da gelaufen ist. Und ich erinnere mich auch, dass wir so ein Szenario, ich weiß nicht, ob on-air oder mal vor einer Aufnahme, vor ein paar Wochen mit Galgenhumor auch schon skizziert hatten, dass uns dann Felix Klaus vom rettenden Ufer auf den direkten Abstiegsrang befördert. Und dass es dann wirklich so kommt, um Gottes Willen.
Ja, also ich glaube, dieses Szenario durchgespielt haben wir wirklich schon irgendwie einige Male. Also vielleicht auch einfach außerhalb der Podcast-Konstellation, dann irgendwie im Stadion und so weiter. Natürlich immer, wenn man irgendwie über diesen letzten Spieltag gesprochen hat. Also ich glaube auch schon vor vielen, vielen Wochen und Monaten haben wir auch immer schon zumindest privat gesagt, ja gut, wir werden natürlich wieder 3-0 verlieren, dieses Spiel, genau wie vor 14 Jahren in oder 13 Jahren in Hannover damals, genauso wie bei Union vor ein paar Jahren beim letzten Abstieg, genauso wie das Bochum-Spiel vor 2 Jahren. Das ist natürlich jetzt echt ein Treppenwitz, dass das wirklich so gekommen ist und dass natürlich das eben dann auch Felix Klaus sein muss. Ja, es ist wirklich einfach absolut alles nur logisch, aber trotzdem hat man halt eben das Logische und das Natürliche einfach so krass dann nicht kommen sehen und auch ich als notorischer Zweckpessimist irgendwie nicht. Also genau wie Tim, du das gesagt hast, es passt einfach zu der Saison. Aber ich habe das halt auch am Sonntagmorgen habe ich halt auch nicht gedacht, dass man wirklich dann direkt runtergehen muss. So, natürlich war das irgendwie ein Szenario, wo man irgendwie, zu ein paar Prozent mitgerechnet hat, so absolut. Aber ich dachte halt auch, dass es halt eher die Relegation wird, weil dass man sich halt so dermaßen wehrlos da halt irgendwie abschlachten lässt und ja auch schon so dermaßen schnell zugesehen hat, dass man irgendwie die nötigen Gegentore sich fängt, um halt direkt absteigen zu können. Das war einfach nicht zu erwarten und das war wirklich einfach nochmal krasser, als es, glaube ich, auch die letzten Pessimisten irgendwie realistisch erwarten durften.
Ich würde sagen, was uns in dem Moment der Niederlage so ein bisschen davor gerettet hat, wirklich ausfällig zu werden und dieses ganze Drama auch emotional einfach rauszulassen, war, dass wir in Begleitung eines 5-Jährigen waren, dem wir ja irgendwie ein bisschen Hoffnung machen mussten, der jetzt seine erste Fortuna-Saison verbracht hat mit uns. Und da konnten wir natürlich nicht alles rauslassen, sondern mussten erklären, dass Fortuna Düsseldorf durchaus auch in der Lage ist, zurückzukommen und dass man ja trotzdem noch, dass die Fortuna immer weiter existiert und bleibt. Das stimmt auch alles. Aber ich finde es in so einem Moment wie jetzt gerade, wo jetzt kein 5-Jähriger zuhört, ganz ehrlich, schwierig, das auch nachzuempfinden, auch wenn ich das weiß. Aber der Trotz ist noch nicht angekommen.
Dafür sind ja auch die, man hat es ja vorher auch schon so ein bisschen damit beschäftigt, was es bedeuten würde, aber heute kam es ja dann ja mit ganzer Wucht nochmal die Berichte, welche Konsequenzen dieser Abstieg in die dritte Liga haben wird. Und das wird ja in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal deutlicher werden, mit was für einem epischen Abfuck wir es hier zu tun haben. Und ich denke, aber bitte.
Ich würde nur sagen, das waren eigentlich Konsequenzen, die uns auch und vielen von uns allen ja auch schon wirklich lange bewusst waren. Also, dass der Abstieg von der zweiten in die dritte Liga wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist als von der ersten in die zweite. Und was das alles bedeuten hatte. Also klar kommen die Berichte, weil es jetzt ganz konkret wird, wer geht, wer bleibt, wie sehen die Nummern aus, wie sehen die Zahlen aus, das stimmt. Es wird jetzt einfach konkreter, auch weil es real geworden ist. Aber das ist es ist ja keine Überraschung. Und es ist.
Nee, aber es trifft dich jetzt natürlich emotional anders. Der Fakt. Also, um das zu lesen, natürlich, vor 3 Wochen konntest du noch sagen.
Nicht eine Angst.
Das ist ja ganz schön übel. Jetzt weißt du halt, oh, es ist ganz schön übel. Und da gibt's auch keine Rettung mehr vor. Und man wartet ja nur darauf. Also ich habe, das ist jetzt schon, wir sind vielleicht, das ist schon eigentlich so mehr so Status Quo. Vielleicht schauen wir tatsächlich jetzt noch mal auf das, was uns dagegen führt, ereilt hat. Aufstellung war zumindest obenrum in der Offensive ein bisschen überraschend mit Suso. Also, dass die spielen würden, vielleicht nicht, aber wie sich das aufstellte, Suso, Ljubicic und Ioa vor einem Dreier-Mittelfeld mit Breithaupt, Sotiris und Appelkamp und dann eben die Viererkette vor Kastenmeier, Lundal rechts und Lenz links. Aber so viel Gedanken darüber, wie sich das auf dem Feld sortieren würde, ob das jetzt eine gute Idee war oder so. Und das zeichnet dieses Spiel ja auch so aus. Es war so früh essig, dass du da halt dir irgendwelche Gedanken machen konntest über das, wie das Spiel angegangen wird, weil nach kürzester Zeit stand die Fortuna 0:1 hin, lag die Fortuna 0:1 hinten und dieses Gegentor über den Flügel kommt, das würde die anderen Spieltore auch auszeichnen. Mit einem lange durch den 16er rollenden Pass, den dann Felix Klaus ins Tor bringt. Das war einfach das, so ist dieses Spiel einfach dann auch zu Ende. Hat es angefangen nach 2 Minuten und so blieb es ja auch, muss man sagen. Also.
Ja, schon einfach krass, wie da halt ein Riesenhaufen Spieler in der Defensive einfach überhaupt gar nicht in die Zweikämpfe gehen wollen und dann eben auch meterweit vom eigenen Mann wegstehen. Ich finde, man konnte es eben auch vor dem Spiel schon relativ gut sehen, als die Mannschaften auf den Platz kommen, dass da wahrscheinlich zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die halt ja einfach mit einer ganz unterschiedlichen Ausgangshaltung einfach da aufeinandertreffen. Also irgendwie bei Fürth war halt irgendwie Regutta, der da seinen Abschied gefeiert hat, seinen vermeintlichen irgendwie ziemlich gelöst. Foodkoi wirkte ziemlich entschlossen und dann hast du halt Eguli gesehen, den du einfach im Gesicht ansehen konntest, dass der ja, dass der einfach Befürchtungen hatte vor diesem Spiel so. Und genauso sieht das dann halt eben in den ersten Minuten halt eben auf dem Platz aus. So, du konntest genau sehen, Fürth hatte nichts zu verlieren. Und spielt eben auch genau so bis zu dem Augenblick, wo sie halt etwas zu verlieren haben. Und bei Fortuna ist es halt das Gegenteil, nur dass sie es dann halt eben nach dem 13-0 überhaupt nicht mehr umgedreht bekommen. Und dann selber ja irgendwann hätten befreiter in Anführungsstrichen aufspielen können. Ja, und ich meine, was man Fortuna wirklich noch positiv in der Anfangsphase irgendwie ja zuschreiben kann, ist, dass man ja dann in der 5. Minute wahrscheinlich die beste Chance des Spiels hat. Mit diesem Schuss von Appelkamp. Also man ist da zumindest noch einigermaßen reaktionsfähig, ganz am Anfang. Aber ich glaube dann spätestens damit, dass man kurze Zeit danach ja dann irgendwie die nächste hundertprozentige Torschuss-Chance zulässt, wo dann halt irgendwie Eguli noch klären muss auf der vor allem beim leeren Tor. So, ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt ist dann, glaube ich, der Schreck bei allen so tief in den Gliedern, dass man das halt eben auch gar nicht mehr rausgeschüttelt bekommt.
Und selbst dieser Abschluss von Appelkamp war ja eigentlich nicht gut, weil er halt viel zu schnell abschließt und das sprach ja auch für den Rest des Spiels. Es war defensiv ohne Ball, war man einen Schritt langsamer, einen Schritt zu weit weg und mit Ball wusste man einfach nichts mit diesem Spielgerät anzufangen.
Aber wirklich, das
Das war schon
war wirklich
krass.
erschreckend. Also ist so, dass man sich auch nicht vorstellen konnte, sobald man das dritte Tor bekommen hat, wie man überhaupt noch zu einem Tor kommen will. Aber die erste Halbzeit, ja, man, also ich habe mir an einer Stelle aufgeschrieben, dass Fortuna überrollt wurde. Und so lässt sich die Halbzeit zusammenfassen, weil man war mit einem 3:0 zur Halbzeit bestens bedient. Man hätte 5:0 zurückliegen können, 6:0. Und dass das in so einem entscheidenden Spiel passiert, also es war wirklich der Totalschaden. Einfach der komplette Systemzusammenbruch. Wahnsinn. Wahnsinn. Also vielleicht liegt es an der Psyche, an der mentalen nicht dagewesenen Frische. Vielleicht liegt es am frühen Gegentor, aber insgesamt war das einfach so schwach. Also es war ja mit die schwächste Hälfte, die man seit langem wieder mal, okay, da gab es viele in dieser Saison, aber dass man mit so wenig Gegenwehr sich da auf den direkten Abstiegsplatz katapultieren lässt innerhalb von einer halben Stunde, ist, boah, wirklich krass.
Ja, und es waren ja auch alles, es war ja nicht kompliziert, was Fürth gemacht hat. Die sind halt über die Außen gegangen, haben die erst 1:1 gesucht und haben das halt gewonnen, dieses 1:1. Und zum Teil war das ja nicht mal ein 1:1, sondern beim 2:0, da leihe ich mir jetzt die Beobachtung, die Lu dann, während wir das Spiel gemeinsam sagt, auf den Punkt gebracht hat. Wie Breithaupt steht gegen Klaus. Lenz macht die Innenseite dicht und Breithaupt macht auch die Innenseite dicht und macht dann, lässt halt quasi die Außenbahn frei, obwohl klar ist, dass es kein Problem ist. Er muss die Außenbahn mitgehen, weil Lenz die Innenseite hat. Und Klaus geht einfach mit einem schnellen Schritt. Und dass er 2 km/h im Schnitt schneller geworden ist, seitdem er halt in Fürth spielt, das wissen wir in Düsseldorf ja auch, rein und Eguli fällt schon halt ab. Dann steht 2:0. Und das ist halt einfach krass. Es ist eigentlich eine 2-gegen-1 Situation, die von Breithaupt in dem Fall halt durch einen absoluten Brainfuck nicht gelöst wird. So.
Ja. Ich hatte ja vor dem Spiel schon angekündigt, dass ich nicht damit rechne, dass man wie gegen Elversberg dieses Mann gegen Mann über den ganzen Platz spielen würde. Das ist meiner Meinung nach dann auch ja so geschehen und ich hätte eine Vermutung, dass es auch daran lag, dass jetzt, wir haben es letzte Woche davon gehabt, dass das gegebenenfalls eine in Anführungszeichen leichte, wenn auch riskante Anweisung ist, weil du ziemlich genau weißt, was du zu tun hast als jeder Spieler. Und wenn es jetzt wieder mehr darum ging, verschiedene Räume abzudecken gegen den Ball, da war einfach ein heilloses Durcheinander und leider ja auch bei Lenz völlige Überforderung, Suso, also es war ja eine absolute Katastrophe. Also ich meine, schon bevor Klaus da im 16er schon steht, da sind ja einfach Meter an Platz frei, die du so nie lassen kannst. Und ja, so ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaft durch diese doch etwas andere Defensivarbeit als im letzten Spiel doch auch wieder an Verunsicherung hinzugewonnen hat. Und wenn dann schnell was schief geht, dann funktioniert einfach gar nichts mehr von dem, was man sich vorgenommen hat.
Ja. Also es gibt halt einen RP-Artikel, wo drin steht, dass man wohl genau das versucht hat. Also wir haben da ja auch drüber geredet während des Spiels und waren uns ja, glaube ich, auch ein bisschen unsicher. Aber
das hat ja nicht stattgefunden.
Ja, ich finde es teilweise also, halt ja. Schon. Und du siehst halt einfach daran, dass man anscheinend ja wirklich dann einfach nicht da gewesen ist. Weil wir haben ja dann, ne, vom Kopf her. Also Ende hat das gesagt, dass das wohl die Anweisung gewesen ist. Dass halt einfach Fürth bessere Antworten gefunden hat. Dass man sich da halt einfach wohl ganz gut drauf eingestellt hat. So, das mag auch stimmen, aber ich glaube, das, was wir gesehen haben, hat uns ja wirklich dazu gebracht zu rätseln, ob man wirklich Mann gegen Mann spielen will oder nicht. So, weil man hat das halt ja schon irgendwie gemacht, aber halt überhaupt nicht so konsequent. Und deswegen haben wir uns ja gefragt, ob es da irgendwie eine andere Anweisung gab. Aber anscheinend ist das eben nicht der Fall gewesen. Ende sagt dann irgendwie auch, dass er bestimmte Namen nicht nennen will von Leuten, die da wohl irgendwie überhaupt komplett mit überfordert gewesen sind. Aber das soll wohl eben die Anweisung gewesen sein, laut des Trainers.
Und das ist natürlich dann irgendwie nochmal extra krass. Also das finde ich ehrlich überraschend. Ja, finde ich krass. Weil ich habe es nicht gesehen eigentlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen mehr zu Anfang, da war es etwas griffiger und man war näher dran an den jeweiligen Männern. Aber das hat man gegen Elversberg ja virtuos gespielt und das habe ich in der ersten Halbzeit wirklich nicht wahrgenommen. Also ich habe es mir aufgeschrieben, dass man es nicht spielt. Aber es ist ja umso schlimmer, wenn man das spielen wollte.
Ja, ich glaube halt, dass ein Faktor, der dann, also dieses frühe Tor und das ist ganz offensichtlich auch eine mentale Sache, die da eintritt, wenn Ende das halt beobachtet während der ersten Halbzeit.
Entschuldigung, ich muss da kurz eingreifen, halt, es ist Mislintat übrigens, der das sagt, das ist nicht Ende, sorry. Das ist Mislintat, hat das gesagt.
Okay.
Ja, gut, aber das trotzdem glaube ich ihm, also es wird das stimmen. Und ja, man findet ja diese 1 gegen 1 Duelle auch immer bravourös. Aber das würde ich jetzt sagen, aber man hätte ja auch schon, wenn der Trainer feststellt, dass da einige heillos mit überfordert sind, dann hätte er auch in der ersten Halbzeit schon sagen müssen, für dich endet das hier, das Spiel. So. Und Wechsel vornehmen können. Oder halt, ja, vielleicht, es geht ein bisschen dahin. Und das ist natürlich auch ein schwieriger Schritt, das in der ersten Halbzeit schon zu machen. Aber, ja, zur Halbzeit passiert es dann natürlich. Aber da ist das 3-0 ja auch schon in den Brunnen gefallen. Und hier auch wieder ein abgefälschter Ball. Das gehört natürlich auch dazu. Es ist nicht nur ein Quäntchen Unvermögen, sondern es ist auch dann in der Situation, wo das Tor fällt, auch ein bisschen Pech. Allerdings, wie Tim es schon sagt, und das gilt ja für das gesamte Spiel, ohne den VAR wäre dieses Spiel 5-0 ausgegangen und es wäre auch vollkommen gerecht zu 5-0 ausgegangen.
In der
Für
dritten
bei
Liga wäre das Spiel 5-0 ausgegangen.
ja, in der dritten
Kann
Liga
man schon mal drauf einstellen.
wäre das Spiel 5-0
Ja.
ausgegangen. Und da
Ja.
hätten wir uns nicht drüber beschweren dürfen. Und dann wäre halt Fürth auch drin geblieben. Und hätte es dann auch verdient gehabt. Stattdessen werden so ein paar Millimeter angebliche Schuhspitze bei dem, weiß egal. Ja, es steht halt 3-0 ab. Also ich weiß gar nicht, vielleicht wollt ihr noch irgendwelche Details eingehen, aber das. Und dieses 3-0 ist halt irgendwie so, ja, und dann genau das, was Tim auch sagt. Wie will diese Mannschaft eigentlich ein Tor schießen, was sie jetzt muss? Und in der Halbzeit wird dann gewechselt, dann kommt Tanaka und Rasmussen und damit hatte man vielleicht noch eine Hoffnung. Ja.
Geht so. Also, ich hatte da überhaupt gar keine Hoffnung. Also wirklich zur Halbzeit habe ich lange überlegt, ob ich auf das war ja dann auch schnell hinfällig, auf Bielefeld gegen Hertha umschalte. So, ja. Also ich hatte wirklich, zur Halbzeit war die Hoffnung komplett weg, dass da irgendwas noch heute passiert. Aus
Also
eigener
ich
Kraft.
hatte die Hoffnung noch ein bisschen, weil darüber haben wir drei, die das Spiel zusammengeguckt haben, ja auch vorher gesprochen. Eigentlich hat es einem vorher ein gutes Gefühl gegeben, dass man mit Tanaka und Rasmussen zumindest noch ein paar, so zwei Spieler auf dem Platz hat, von denen man weiß, die kann man bringen und die können halt noch einen Impact haben.
Dass man sie
Und
auf der Bank hat, meinst du?
dass man sie
Ja.
auf der Bank hat, genau. Dass es
Ja.
halt irgendwie besser ist, als wenn, ne? Dass es auch nachvollziehbar war, dass Ende sie nicht von Anfang an gebracht hat. Gerade wenn man halt überlegt, wie lange können die eigentlich spielen. Tanaka vor allem nach der Verletzung. Und dass man sagt, man hat eben ausnahmsweise mal auch auf der Bank Spieler, die halt noch was verändern können. Und der Anfang der zweiten Halbzeit, gerade mit Christian Rasmussen, schien das ja auch dieses Gefühl so ein bisschen zu bestätigen. Also Rasmussen, da haben die Fürther sich erstmal sortieren müssen, um den in den Griff zu bekommen, was sie dann auch geschafft haben. Das möchte ich jetzt hier gar nicht in Abrede stellen. Aber da gab es für mich dann zumindest schon so den einen oder anderen, also einfach, dass Rasmussen einen Ball genommen hat und mit dem was gemacht hat. Was die vorherige Halbzeit kein einziger Spieler der Fortuna gemacht hat, außer Florian Kastmeier, wer den Ball aus dem Tor geholt hat. Ja, kein Fortuna-Spieler hat den Ball irgendwas machen können, machen wollen. Und Rasmussen hat zumindest in der Anfangszeit ausgestrahlt, dass er das anders sieht. Aber das ist dann auch relativ schnell verflogen. Und dann war eigentlich klar, wenn nicht noch irgendwie ein Wunder passiert für die Fortuna, die nur noch ein Tor braucht, ein einziges Tor gegen Greuther Fürth, die auch scheiße waren diese Saison. Die brauchen nur ein Tor und die haben es auch in der gesamten zweiten Halbzeit bis zum Ende nicht ein einziges Mal geschafft, so ein bisschen was wie Druck aufzubauen. Nichts. Gar nichts. Selbst in den letzten Minuten nicht, wo halt Kastenmeier mit nach vorne gekommen ist. Es war einfach von vorne bis hinten ein Nichts vorne rum. Und das ist krass. Selbst als Fürth quasi gesagt hat, entschieden hat, ja, wir wollen lieber das 3-0 halten, als auf das 4-0 zu gehen, weil wir, ne, Risiko, da haben die sich halt, die haben gut defensiv gestanden. Das haben die sehr, sehr diszipliniert und gut gemacht. Aber selbst da hat die Fortuna es nicht hingekriegt, sondern hat natürlich quasi noch zwei virtuelle Tore kassiert. Ja, und kein Druck, nichts.
Ja, das Krasse ist doch, dass man wirklich ab dem Augenblick, wo du halt nichts mehr zu verlieren hast, und der Moment ist ja sehr früh, vielleicht bist du da auch noch geschockt in der ersten Halbzeit, also dass da halt nichts kommt, aber dass du halt auch dann auch in der Halbzeit dich nicht sammeln kannst und sagst so, jo, scheiß drauf, was jetzt passiert, und wenn wir hier noch zwei Gegentore kassieren, ist es auch egal. Also ist natürlich nicht egal, aber du kannst dich dann ja schon irgendwie in diese Stimmung bringen. Normalerweise denke ich, dass du sagst so, ja, scheiß drauf, so, jetzt sind wir halt auf jeden Fall irgendwie am Drücker, jetzt hat halt Fürth irgendwas zu verlieren, so, und da kommt jetzt wirklich dann gar nichts. So.
Ja, aber das ist schwierig.
Nee, natürlich kannst du das halt nicht, weil ich meine, es ist ja schon auch sehr, sehr deutlich zu sehen, dass, ne, das haben wir ja, glaube ich, auch mehrfach gesagt, so, wenn Fortuna an dem Tag 5-0 hätte verlieren müssen, um direkt abzusteigen, hätten sie 5-0 verloren und hätten wahrscheinlich auch zur Halbzeit schon 5-0 zurückgelegen, so. Die Mannschaft hat an dem Tag einfach so hoch verloren, wie sie verlieren musste, nicht weil sie das wollte, sondern weil sie einfach nicht konnte, weil sie einfach überhaupt nicht in der Lage dazu war, sich vom Kopf her darauf einzustellen, was da halt gefordert ist. So. Und das schließt ja irgendwie alle mit ein. Und das schließt für mich halt auch auf jeden Fall den Trainer mit ein, der ja auch irgendwie, ne, mit, weiß ich nicht, damit, dass man halt mit Suso halt irgendwie auf links außen startet und so, ja auch irgendwie schon so dieses Zeichen halt gibt, dass man halt doch eher defensiv halt irgendwie denken möchte und doch eher was verteidigen möchte und das.
Ja, aber das ist doch auch okay. Das finde ich halt richtig von der Einstellung. Die durften dann einfach nur eine Sache nicht machen, 3-0 verlieren.
Drei Tore kassieren,
doch, ja.
Und das
ist
Selbstbewusstsein
doch.
Und musst halt, du haben nach dem drei Spielen hintereinander, wo du gegen Schalke nur 1-0 verloren hast, dich aber nicht schlecht präsentiert hast. Das Selbstvertrauen musst du haben, zu sagen, yo, drei Tore kassieren, das ist wirklich sehr unrealistisch. Das ist uns die ganze Saison nicht viel passiert. Das sollte uns auch hier nicht passieren, weil da sind wir gut genug für.
Und sollte man auch nicht. Und man darf ja nicht vergessen, drei Tore kassieren, das ist vielleicht die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille. Selbst ohne Cedric Itten vielleicht ein Tor machen wir ja auch, weil Fürth hat halt einfach einen Gegentorschnitt von 2 in dieser Saison. Die haben 68 Gegentore bekommen. Ja, und man hat diese.
Aber was ist der Fortuna? Abwehr, was ist der Schnitt von Fortuna ohne Cedric Itten?
Ja, klar.
Ja, aber umso sinnvoller ist es doch auf die defensive Schritt. Also das werfe ich dem nicht vor, ehrlicherweise. Das halte ich für, dass der Suso da aufstellt, finde ich halt vollkommen nach. Also es ist okay.
Ja, also da bin ich nicht bei euch, weil irgendwie, wenn man sich die Endespiele anguckt, so, also da, wo man halt mutig gewesen ist, hat man gut ausgesehen. Und da, wo man halt nicht mutig gewesen ist, ist man halt komplett. Also muss man jetzt ja auch sagen.
Wen hättest du denn da hinstellen wollen?
Ender hat halt die beiden
Stärksten. Die haben doch versucht, mutig zu spielen.
Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel Raimund.
Die sind doch weit nach vorne aufgerückt.
Zum Beispiel, also jetzt, Rasmussen sagt sich jetzt natürlich im Nachhinein sehr, sehr leicht. Wahrscheinlich nicht.
Einen, der gar nicht mit nach hinten arbeitet, stellst du doch nicht auf.
Raimund gewesen.
Nee, und der auch nicht. Der hat doch in der Saison nicht gezeigt, dass er das kann.
Alter, der hat ein Tor gemacht. Der hat ein Tor gemacht. Das hat der 90% dieses 90% nicht nur des Kaders, sondern der 90% der anderen Offensivspieler voraus.
Ja, aber das ist doch nichts. Der hat doch in der Saison nicht gezeigt, dass er halt ein Leistungsträger ist. Simon Suso schon. Natürlich bringst du den eher. So. Aber das ist halt auch.
Also ich will, ja, wäre möglich gewesen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass einfach das Wegfallen von Itten und Simbo. Auch das war einfach eine Nummer zu viel. Die beiden Aggressive Leader und wenn dann noch Christopher Lenz, der sonst noch irgendwie auf dem Feld, Kastenmeier natürlich immer ausgenommen, auf dem Feld mal Aura und Ausstrahlung und sowas hat, wenn der sich dann in den ersten 7 Minuten schon komplett nass machen lässt, dem gelingt ja gar nichts, dann hast du keinen auf dem Feld, der vorangeht, der sagt, ja komm Leute, natürlich reißen wir das hier und natürlich schmeißen wir uns überall rein. Sotiris macht's so riskant, dass jetzt leider zur Pause ausgewechselt werden muss. Man kann den Leuten ja persönlich einzeln nicht so viel vorwerfen, aber dass du solche Charaktere wie Inten und Simbo, der am Ende so wichtig war in diesen letzten Spielen, einfach nicht auf dem Platz hast, das kannst du auch ganz, ganz schwer kompensieren in so einem Spiel. So, also wer weiß, vielleicht hätte Raimund was nach vorne gemacht, aber ich meine, Suso hat ja auch nichts nach hinten gemacht. Das hat ja einfach gar nicht geklappt, so auf dieser linken Seite.
Das ist eher das.
Ja, weil er die Position halt noch nie gespielt hat. So, ne? Und das ist halt echt ein Risiko, finde ich. Und du sendest halt einfach du sendest halt die Botschaft, Wir wollen hier 2-0 verlieren. So, ne? Und
nee, wir wollen eigentlich
nicht. Nee, so.
Diese Botschaft sendest du damit nicht.
So.
Nein, das ist doch Quatsch. Also das halte ich wirklich für ein bisschen drüber, dass du da dieses Spiel defensiv angehst, stabil angehst. Du bist ja ein Spieler gegen den Abstieg und du musst nicht so dringend wie Fürth. Das ist eine vollkommen richtige Einstellung.
Ja, aber also du gehst es defensiv an, aber der Plan, den du dir zurechtgelegt hast, geht halt überhaupt nicht auf. Und da genau das, was du gesagt hast, Jan, wenn die Korrekturen von außen nicht greifen, weil er hat sich ja wohl ständig Spieler rangeholt und möchte keine Namen nennen, dann musst du halt früh wechseln. Also, weil, wie gesagt, diese erste Halbzeit, da ist man so überrollt worden. Wenn man dann mit Reden nicht mehr weiterkommt, dann wechselst du halt schon früher aus. Das würde ich auch so sehen. Aber gut.
Ja.
Es ist halt
also,
so ein
was
Tüpfelchen auf dem I auf diese Saison. Und alles in allem
was mir
steht man als Spiel verdienter halt Absteiger da.
Irgendwie so einfach. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es die dominante Erinnerung bleiben wird, ist aber eigentlich, ist nicht nur diese, sind nicht nur diese drei Tore, die man da in der ersten Halbzeit kassiert, das sind es natürlich auch, sondern einfach dieses zweite Halbzeit, wo du auf dieses Spielfeld guckst, wo du dieses Spiel schaust, und es ist eigentlich völlig egal. Du weißt, zu jedem Zeitpunkt denkst du dir, nee, es ist eigentlich egal. Die werden einfach das Tor nicht machen. Es gibt gar keine Hoffnung. Null. Und das nach diesem Spiel gegen Elversberg. Das nach vielleicht auch dem Spiel gegen Dresden. Es gab ja Gründe, warum man halt nicht davon ausgegangen ist, dass man direkt absteigen würde. Und klar, über die Saison gesehen ist das nur logisch und konsequent. Und da hat man sich vielleicht auch was vorgemacht in den letzten Wochen. Das mag alles sein. Aber dass man das, also ja, und dass man natürlich ohne Itten einfach keine Tore schießen kann, auch völlig richtig. Aber dass man diese zweite Halbzeit dabei zusehen muss, wie einfach diese Mannschaft nicht existiert. Und es einfach gar keine, auch nur geringste Chance gibt, dass Fortuna
ja
ein Tor macht.
Das ist,
finde ich,
aber das Krasseste. Ja, klar, das ist es. Aber das ist halt auch einfach, du siehst halt, was diese Mannschaft, was dieser Kader hergibt ohne Cedric Itten. Also du siehst halt, wie schnell diese Saison ohne Cedric Itten schon gelaufen gewesen wäre. Und zwar mit einem direkten Abstieg, den man jetzt auch hat.
Ja. Den hat man jetzt auch.
Vielleicht hätte man da in der Winterpause aber ja einen Stürmer geholt dann. Schon die Hinrunde ohne Cedric
Itten. Hat man ja, hätte Perspektivspieler, Moritz. Ah.
Und Ljubicic, man darf ja auch Ljubicic nicht vergessen.
Ja,
man kann sich ja wirklich überlegen, was halt der schlechtere Transfer gewesen ist, ob Ljubicic oder
Paulina. 5.000 verletzte Spieler geholt. Herausragend. Aber ich glaube, da sind wir dann ja vielleicht auch schon beim Status Quo. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie ganz konkret noch habt.
Aber ich denke, wir sollten in den Status Quo damit einsteigen.
Vielleicht noch.
Völlig erst, nee. Ja, gut, dann go.
Ja, nicht direkt übers Spiel. Vielleicht wolltest du das gerade sagen, Moritz. Aber wir sollten schon noch mal so diese Momente nach dem Spiel betrachten. Ich weiß nicht.
Ja,
genau. Ja. Also diese im Prinzip, ja, das ist halt ein Abstieg, der, also so habe ich es zumindest wahrgenommen, vor allem Florian Kastenmeier sehr nahe gegangen ist. Die, beim Rest der Mannschaft hab ich das so halb nur wahrgenommen. Die haben es zumindest nicht so offen gezeigt.
Die Kameras waren natürlich sehr stark bei Kastenmeier und der war ganz offensichtlich sehr gezeichnet. Und es hat einen
Hinter dann hat ja man auch mal gesehen zwischendurch.
Ja, also da gab es schon auch ab und zu mal Bilder, wo die Bank gezeigt wurde, wo wirklich auch alle am Heulen waren, alle Betreuer, alle. Bei Tanaka hat man es halt auf
dem Feld gesehen. Also es gab Betreuer und so, aber
Ich meine jetzt die man halt da auf der Bank halt gesehen hat. Es gab natürlich Leute, die du nicht gesehen hast, völlig klar, aber weil ich bei Tanaka hast du es halt ganz, ganz krass gesehen, da waren irgendwie schon auch noch zwei, drei andere. Es gab auch viele, wo man es halt irgendwie nicht gesehen hat am Fernsehen. So, das ist natürlich irgendwie auch klar. Aber ich glaube gerade dieser Moment, der wird halt immer ganz, ganz krass damit verbunden bleiben, wie Florian Kastenmeier da reagiert hat, so, ne? Und der wird ja irgendwie auch derjenige sein, der im Allgemeinen irgendwie, glaube ich, diese Ära, die da jetzt hier gerade zu Ende geht, irgendwie geprägt hat. Und wie auch immer es jetzt irgendwie dann mit ihm weitergeht, so ist er halt irgendwie, der ist ja halt einfach der Symbol, das Symbol desjenigen, der halt irgendwie bis zum Ende mehr oder weniger alleine sich halt dagegen gestemmt hat und alles versucht hat und dann am Ende natürlich auch wieder derjenige ist, der irgendwie ein Interview geben muss, der zu den Fans gehen muss, den das am meisten mitreißt und der am Ende halt diese ganze Scheiße halt aufkehren muss.
Ja. Das ist, ich
glaube, das Interview ist ja auch wirklich völlig herzzerreißend. Also das war schon auch. Also ob er die Chance hat, da irgendwas aufzukehren oder ob jetzt seine Zeit bei Fortuna vorbei ist, können wir gleich drüber sprechen. Aber
das wissen wir wird ja auch nicht, so, ne? Also,
nee, genau, ja. Wird ja so oder so ja sich einfach ein Denkmal schon selbst in Düsseldorf errichtet haben mit seinen Leistungen und seiner Art in den letzten paar Jahren. Und es war einfach, ja, natürlich tut es ihm weh, aber es tut auch uns weh, ihn so zu sehen. Schinter war auch ziemlich fertig, so, aber wahrscheinlich viele. Klar. Also möchte ich gar nicht in Zweifel stellen.
Ja, es sind natürlich die Spieler, die auch am engsten mit diesem Verein verbunden sind. Schinter.
Ja.
Und Florian Kastenmeier. Ich meine,
Emma hat irgendwie ein ewiges Pokerface. Da weiß man nie, was er fühlt gerade.
Ja, genau. Das auch schwierig, das. Aber Lou hat es ja schon gesagt. Also Florian Kastenmeier ist der Spieler dieser Ära vom Abstieg im Corona-Jahr bis zum gestrigen Tag, dem Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga. Und ja.
Wir sind der Podcast dieser Ära. Vom Sie Abstieg zum Abstieg.
Loser-Podcast.
Oh Mann, ey. Also, man merkt ja auch schon daran, dass wir gar nicht so richtig drüber geredet haben, was irgendwie dieser Abstieg jetzt speziell mit uns gemacht hat. Wie routiniert wir da eigentlich schon sind. Also das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie diese Saison gelaufen ist und wie dieses Spiel gelaufen ist, dass es einem nicht im Moment des Schlusspfiffs irgendwie wie ein Schlag getroffen hat. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist es jetzt ja auch einfach, glaube ich, schon der sechste Abstieg und der siebte sportliche Abstieg, seit wir die Fortuna seit Mitte der 90er verfolgen. Und ja, also ich glaube, ne, wahrscheinlich hast du recht, Jan, es ist vor allen Dingen die Art und Weise der Saison, aber ich finde es halt trotzdem bemerkenswert, dass es jetzt irgendwie bei uns bisher gar nicht so Thema gewesen ist.
Ja, aber ich dachte, darum geht es jetzt auch. Also, das kommt ja jetzt im Status Quo-Teil, würde ich denken. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht so bemerkenswert gefunden. Weil das spielt, glaube ich, so ein bisschen auch die Bewertung dessen, was man jetzt ja kommen sieht, auf die Fortuna mit rein. Das ist ja nicht nur einfach, dass man eine sportlich schlechte Saison gesehen hat, sondern dass man auch weiß, was damit jetzt verbunden ist, was ein Abstieg halt ist. Es ist ja nicht nur einfach, man hat viele Niederlagen gesehen, sondern man geht auch in eine neue Liga rein mit erheblichen ökonomischen, wirtschaftlichen Herausforderungen und einem derangierten Kader mit dem Wissen, dass halt einige Personen in der Verantwortung der Fortuna hoch bezahlt dafür halt eine Verantwortung tragen. Das spielt da mit rein. Man geht da rein, das kann jetzt auch der Einstieg in Status Quo sein, dass man weiß, dass viele Menschen, die bei der Fortuna arbeiten, jetzt sehr konkret Angst um ihren Job haben müssen. Denn das sind gerade diejenigen, die eben nicht Alofs, Jobst und Co. heißen, sondern diejenigen, die dieses häufig Dysfunktionale auch in seinen Strukturen manchmal etwas behäbige Schiff Fortuna eigentlich die ganze Zeit am Leben gehalten haben. Immer wenn man mal Probleme hatte mit irgendwas, dann war immer ein Mensch bei der Fortuna da, der einem, wenn man ein Fan, ein Anliegen hatte, geholfen hat. Und man sich dachte, ja cool. Und es war immer zugewandt und immer freundlich und immer halt problemlösungsorientiert. Und die Probleme, die da waren, die hatten halt häufig andere zu verantworten, die halt die fetten Gehaltschecks nach Hause getragen haben. Und diejenigen, die dieses Schiff Fortuna halt zu dem gemacht haben, was es ist, die sind jetzt davor nicht geschützt. Und müssen eventuell halt sich eine neue Stelle suchen. Und ich glaube, dass für viele halt die Arbeit bei der Fortuna nicht einfach nur ein Broterwerb war, sondern auch mehr als das. Und ja, und auch einem selber, ne? Also das ist einfach, man, klar, man kann sich halt so ein bisschen einreden, ja, es gibt ja auch irgendwie nette Vereine in der dritten Liga, aber gleichzeitig sieht man einfach permanent dieses komplette Versagen von Verantwortlichen und ein Versagen, das eben nicht aus dem Nichts kam, sondern halt absehbar war. Dass wir das nicht immer, also, ne, mit der ersten Podcast-Folge der Saison, mit der Hoffnung, die davon verbunden waren, am Anfang der Saison, aber das ist einfach das, was, also es ist, glaube ich, diese Phase jetzt ist halt vor allem, und es wird wahrscheinlich auch bleiben, von einer massiven Wut geprägt auf diejenigen, die das zu verantworten haben.
Ja, die groben Linien haben wir ja schon auch gezeichnet. Sorry, Tim, ich lasse dich gleich. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die Abstiege, die Lou vorhin angesprochen hat, die in den 90ern passiert sind, die habe ich zwar mitbekommen, die waren aber in dem Moment für mich nicht so einordnenbar. Und eigentlich ist seit dem Aufstieg in die zweite Liga 2009 das jetzt ja wirklich einfach ein Riesenumbruch. Dass man mal in die erste aufsteigt und wieder absteigt, so, natürlich tut es weh, aber naja, zweite Liga war schon okay. Und wenn man irgendwann mal doch alles richtig macht, dann kann man es vielleicht auch schaffen, erste Liga zu spielen. So, das war schon natürlich so der Gedanke. Aber dieser Abstieg jetzt ist ja wirklich bei weitem der dramatischste, den wir als wirklich bewusste Lebewesen mit ausgebildeten Gehirnen noch nicht verfallenen auch jetzt hier zu verarbeiten haben, würde ich
Ja,
sagen. Also
auf jeden Fall.
klar wissen wir, was das irgendwie Abstiegszeiten heißen, aber ich meine, für uns war, also für viele von uns, war halt vor allem diese Viertliga-Zeit ja eine Zeit, wo es einfach auch drum ging, ziemlich viel Spaß bei der Fortuna zu haben. Aber diese Abgründe, die sich da jetzt auftun, die begreift man jetzt ganz anders als 1999, so.
Ja, da möchte ich dir unbedingt beipflichten. Zum einen, weil wir jetzt zum Status quo übergegangen sind, und diese Saison nichts anderes verdient hat als diesen jetzigen Status quo, nochmal daran erinnert, dass es am Ende ein Tor war. Das ist schon krass bei so einer insgesamt katastrophalen Saison, dass es dann am Ende ein Tor zumindest noch zur Relegation hätte reichen können. Möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich, glaube ich, mir ganz große Bauchschmerzen bereitet, nicht, dass man abgestiegen ist zum einen, sondern wie, also wie zu Recht man auch abgestiegen ist und mit was für eine Entwicklung man einfach nach dem verlorenen Relegationsrückspiel in den letzten Jahren genommen hat, wo sehr vieles in die falsche Richtung weist, und man gerade nicht so in die Zukunft blicken kann. Also ich meine, klar, man ist gestern abgestiegen, aber man hat sich auch die Wochen vorher vielleicht mit diesem Gedanken beschäftigt, was das bedeuten könnte. Und für mich ist das Eklatante, dass man ja weiß, dass man jetzt vor dem Nichts steht und es alles andere als gewiss ist, dass man das schnell wieder repariert. Also man hatte so das Selbstverständnis entwickelt und ich finde, das gehört auch zu Fortuna Düsseldorf. Dieses Selbstverständnis sollte man haben, dass man ein gestandener Zweitligist und eigentlich eine Mannschaft ist, die zur zweiten Liga gehört und man ab und zu mal nach oben weiter gucken kann, dass man aber sagt, okay, das ist jetzt der Ausreißer nach unten und nächstes Jahr wird er einfach repariert und dann sind wir halt wieder der gestandene Zweitligist. Das kann man in der jetzigen Situation so überhaupt nicht sehen, sondern man schaut eher auf die Vergangenheit, wo der damalige Abstieg in die zweite Liga bedeutete, dass man 10 Jahre weg vom Fenster war. Und das macht mir gerade besonders Bauchschmerzen. Auch witzigerweise, als ich heute noch mal kurz mit meinem Dad telefoniert habe, um mich über das, was da gestern passiert ist, auszutauschen, hat er auch gesagt, ja, ob vor meinem 80. die Fortuna nochmal zweite Liga spielt, und das wäre dann 2030. Also solche Gedanken machen bei mir auch gerade die Runde, dass sich dieser Niedergang der letzten 2 Jahre möglicherweise auch fortsetzen könnte.
Ich würde den ja früher ansetzen, den Niedergang. Also einfach, weil die finanzielle Situation, in der wir jetzt sind, also das ist ja ein großer Teil dieses Nichts, ist ja einfach dieses auf Sand gebaute finanzielle Gebilde auch, was da jetzt natürlich komplett in sich zusammenstürzt. Und ja auch nochmal in einer Art und Weise, wenn wir über den Kader gleich sprechen, wie es ja dramatischer kaum sein könnte. So, es ist ja wirklich der absolute Worst Case. Also so von wegen, im schlimmsten Fall passiert Folgendes, das ist jetzt passiert. So. Und man hat nicht einen gesunden Verein, den man jetzt mit reduzierten Mitteln wieder aufbauen kann und so. Und also sehe ich gerade nicht.
Ja, das ist, glaube ich, etwas, wo man nochmal genauer drauf gucken müsste, wie ungesund der Verein auch ist. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube halt, was ich so rausgenommen habe bei den vielen guten Sachen, die Tim gesagt hat, wo ich nochmal einhaken würde, ist, das habe ich auch schon heute häufiger gelesen, dass quasi diese verpasste Relegation gegen Bochum so ein bisschen die Zäsur ist, wo es gekippt ist und wo der Bruch ist. Und seitdem, was schaut man sich mal an, was da passiert ist. Aber ich finde, wenn wir, und das können wir als Podcast auch durchaus auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen, auch in dieser Phase, wo quasi die Fortuna kurz davor stand, in die erste Liga aufzusteigen, haben wir das, was die sportliche Führung unter Klaus Allofs da an Entscheidungen getroffen hat, immer mit äußerster Kritik und einem guten Argumenten halt begleitet. Und für mich ist der Bruch nicht dieses gescheiterte Relegation, sondern es ist einfach die grundlegende Entscheidung, Klaus Allofs eingestellt zu haben. Ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Geschäft raus war, der halt ganz offensichtlich nicht mehr am Puls der Zeit war, der dann halt Lotto gespielt hat mit der Fortuna, und das hätte fast zu einem Hauptgewinn geführt. Gegen Bochum hat es dann klappt nicht geklappt, aber der halt, Lotto ist fast schon zu seriös, was der mit der Fortuna gemacht hat. Der hat eigentlich, keine Ahnung, puerto-ricanische Hahnenkämpfe mit der Fortuna organisiert, weil er halt mit sehr vielen Einsätzen gespielt hat, ohne genau zu wissen, was er da tut. Und dass es halt maximal schief gehen kann, das haben wir diese Woche sehen dürfen. Natürlich hatte dieser Abstieg, ne, das Tor, es ist ein Torunterschied. Natürlich spielt Pech auch eine Rolle. Natürlich spielen bestimmte Dinge eine Rolle, die gegen die Fortuna gelaufen sind diese Saison. Aber dieser Abstieg ist eben doch logisch. Und zwar nicht erst seitdem man gegen Bochum den Aufstieg in die erste Liga verpasst hat. Natürlich wäre dadurch vieles anders gewesen. Das will ich gar nicht sagen. Sondern die grundlegende Entscheidung, Fehlentscheidung, war es, Klaus Allofs einzustellen. Und ich möchte das so stark betonen, weil ich jetzt schon, und ich bin jetzt schon wütend auf Dinge, die noch gar nicht passiert sind. Aber ich weiß jetzt schon, dass das Entschuldungsnarrativ des Aufsichtsrates von Borgerding und Fuchs, die eigentlich morgen zurücktreten müssen, ja, sein wird, ja, aber wir wären ja fast aufgestiegen. Und es war ja auch nicht alles schlecht. Und die Millionen, die wir durch Zollis eingenommen haben und durch Engelhardt, ja, das stimmt. Ja, das ist halt, wenn man halt auf der Spielbank zockt, dann gewinnt man auch mal was. Aber wenn man die Fehler vorher gemacht hat, strukturell, dann verliert man auf lange Sicht immer. Ja, und ich habe diese Entschuldigung auf Mitgliederversammlungen, habe ich jetzt schon vor mir. Und das kann auch verfangen. Leute werden das glauben. Die werden sagen, der Allofs hat ja nicht nur schlecht gemacht. Es hätte ja fast zum Aufstieg gereicht. Und es gab ja auch viele Transfereinnahmen, die gemacht haben. Das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem war da auch schon die Struktur falsch. Und diese Struktur führt zum Abstieg. Musste dich zum Abstieg führen, aber ist es eben jetzt passiert. Ja, und sie musste, und das möchte ich sagen, jedenfalls nicht zum Aufstieg führen, sondern es ist, dass diese Struktur dazu führt, dass die Fortuna eher unten rum spielt als oben rum. Das ist ein Muss bei dieser Struktur, die Alofs da hingelegt hat. Dass es dann im Worst Case zum Abstieg führt, das ist halt aber auch drin eingebettet.
Ja, ich möchte wirklich auch nochmal alle Punkte, die du gerade genannt hast, unterstützen, Jan. Ich bin auch, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt jetzt in diesem Podcast, wo ich vor Wut halt kaum sprechen kann. Das wird nicht das letzte Mal dieses Jahr so sein. Ich glaube, wenn wir die Saison-Rückschau-Folge aufnehmen, wird das auch nochmal so sein. Aber es ist eben genau der Punkt, dass es eben mit diesen unglaublich vielen schlechten Entscheidungen in der sportlichen Leitung, ja, das hat eben diesen Weg in den Abgrund geebnet. Man hat halt diesen Vertrag mit Alofs nochmal verlängert, als man genügend Zeit gehabt hatte, sich 3 Jahre lang anzuschauen, wie er gearbeitet hat und was eben nicht funktioniert hat. Und man hat, glaube ich, einfach nicht die sportliche Fähigkeit gehabt oder die sportliche Kompetenz, um das halt sauber zu analysieren im Aufsichtsrat. So. Und man hat jetzt auch seitdem immer weiter und immer weiter nochmal weitere schlechte Entscheidungen dort getroffen. Und es sieht jetzt ja im Augenblick so aus, als ob irgendwie fast an allen Stellen halt eben die Leute, die diese Entscheidungen getroffen haben, irgendwie einfach weitermachen können. Ob es jetzt im Aufsichtsrat ist oder ob es vielleicht auch Alexander Jobst ist, der sich der Verantwortung stellen will. Also das finde ich auf jeden Fall alles sehr, sehr schwierig. Und es gibt einfach, ja, halt, also es sind einfach sehr, sehr viele rote Fäden schon ausgelegt, die einen halt dahin führen könnten, dass wir uns hier halt in einem halben Jahr über eventuell noch viel schwärzere Themen und über ganz, ganz andere Neuanfänge vielleicht Gedanken machen müssen hier im Podcast.
Man lässt dann doch eben auch über den Status quo der Personalien reden, vielleicht von dem Gremium, das wir jetzt schon eingeführt haben, bis runter dann zu den zum Trainer. Und es beginnt mit dem Aufsichtsrat. Und
also bis runter zur zweiten, würde ich auch sagen.
Die ja auch jetzt noch einmal absteigen muss, durch den Abstieg der ersten Mannschaft.
Ja, das ist, kann man konstatieren, das ist aber jetzt vielleicht nicht das, ja, das kann man am Ende auch noch mal sagen. Bitter, aber ist jetzt vielleicht auch nicht das vordergründige Problem, sondern was den Umbruch der Fortuna, den Status quo, vor dem sie jetzt steht, in dem sie sich befindet, ausmacht, ist, dass halt sehr viele Entscheidungsträger, sehr viele Gremien massiv beschädigt sind durch diesen Abstieg. Und das wichtigste Gremium ist eigentlich vom Verein her der Aufsichtsrat, wo es ja ohnehin, selbst wenn die Saison halbwegs okay gelaufen wäre, zu Wechsel kommt. Vos Tecklenburg wird aufhören. Alexander Jobst möchte einen, ich sag mal, Wirtschaftskompetenten von der Targobank reindrücken in den Aufsichtsrat. Vos Tecklenburg, die Arbeit von dem Aufsichtsrat im Detail zu bewerten, ist immer schwierig, weil man häufig nur so eine Quelle hat, die das einem sagt oder Informationen teilt, aber mein Eindruck war zumindest, und vielleicht war es auch mehr als eine Quelle, in der das Vos Tecklenburg zumindest jemand, eine Person war, die auch mal kritisch Sachen hinterfragt hat, vielleicht auch nicht durchgedrungen ist, weil diejenigen, die das nicht hören wollten, nicht unbedingt zugehört haben. Da ist es halt fraglich, wer das ersetzen soll, so eine kritische Stimme. Und es ist ja auch die Frage, wenn es diese kritische Stimme von ihr gab, warum ist sie nicht durchgedrungen? Und der Hauptgrund, warum sie nicht durchgedrungen ist, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Björn Borgerding halt Klaus Allofs unbedingt haben wollte. Denn wir erinnern uns, wir brauchten Klaus Allofs eigentlich gar nicht, als wir ihn eingestellt haben. Denn zu dem Zeitpunkt hatte man schon einen Sportvorstand. Sondern Björn Borgerding wollte Klaus Allofs, weil er sich, und das ist, ich möchte Björn Borgerding nicht in Abrede stellen, dass die Fortuna ihm wichtig ist, dass er ein leidenschaftlicher und glühender Fan dieses Vereins ist. Das möchte ich ihm nicht in Abrede stellen. Aber den Schein von Klaus Allofs, den wollte er haben. Und er hat sich in diesem Schein auch gesonnt. Er hat seinen beruflichen Werdegang damit verknüpft, dass er halt, ne, er tritt im Beruflichen als Aufsichtsratsvorsitzender der Fortuna auf. Das hat für ihn ökonomische Vorteile, dass er das ist. Auf seiner Visitenkarte stehen hat, auf vielen. Und das ist auch manchmal so, ja, das ist auch immer viel, das ist halt einfach ein Teil auch des Anreizes, sich dazu engagieren vielleicht, das muss nicht nur Schlechtes sein, aber in dem Moment, wo Klaus Allof scheitert, ist Björn Borgerding gescheitert. Und deswegen sollte er seinen Aufsichtsratsvorsitz abgeben und die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat auch abgeben. Das ist aber natürlich schwierig, weil es gibt in anderen Positionen halt auch noch diverse Vakanzen, die da auf die Fortuna zukommen, weil es müssen ja jetzt Entscheidungen gefällt werden und die müssen natürlich auch im Aufsichtsrat gefällt werden und begleitet werden. Und das macht es schwieriger, halt da auch Umbrüche durchzuführen. Das macht es auch riskanter, Umbrüche durchzuführen. Aber nichtsdestotrotz sollte es eigentlich klar sein, dass die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden keine Zukunft mehr haben in diesem Bereich. Und es tut mir auch leid so ein bisschen, aber ja.
Tim. Ja, die Häutung muss an der äußersten Haut beginnen. Und zwar möglichst zügig, damit die anderen Entscheidungen getroffen werden können.
Ja, aber das wird ja beim Aufsichtsrat nicht zügig passieren. Nein. Das ist ja etwas, was wo die Mitgliederversammlung mit reinspielt. Das ist nicht so einfach zu gestalten. Wenn die sagen müssen, morgen, wie ich das ja gefordert habe, eben ein bisschen populistisch, dann hätte das ganz große Auswirkungen für den Verein. Das heißt, eigentlich müssen sie es natürlich interimsweise halt weitermachen, weil sonst macht's keiner. Aber es muss natürlich trotzdem den Weg dahin gehen, dass es abgelöst wird. So, weil denn dass man jetzt quasi so vor sich hin arbeitet und halt quasi die Angst vor Machtvakanzen, die ich nachvollziehen kann, ja, dazu führt, dass man halt diejenigen, die bisher das Sagen hatten, drin behält, wo wir beim Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst wären, ist halt auch ein Problem. Denn das zweite Ding, wo Björn Borgerding und Fuchs als Aufsichtsratsvorsitzende den Hut auf hatten und das durchgewunken haben, ist Fortuna für alle. Wo jetzt eben klar ist, in der dritten Liga ist das Projekt gescheitert. Und auch bei das, was die finanzielle Aufstellung der Fortuna angeht, ist das natürlich auch die große Frage, wie viel Geld hat Fortuna für alle eigentlich diesem Verein gekostet? Ja, oder eben auch nicht. Und das ist etwas, was der Aufsichtsrat eigentlich kritisch begleiten müsste. Und was ja im Zweifel eben auch Alexander Jobst, der sich der Verantwortung stellen möchte und sich nicht drücken möchte, außer er könnte bei Stuttgart anfangen, ja, denn das dürfen wir auch nicht vergessen, der war ja auch schon weg eigentlich, wenn er gekonnt hätte, denn der wird jetzt da dran halten, auch wenn es da halt Fragen gibt, ob das alles so gut war für die Fortuna.
Ja, das, ich möchte noch ganz kurz, also du hast komplett recht, Jan, und ich weiß auch nicht genau, wie man es machen wird. Ich meine, es wird Wahlen geben, es ist ein Verein, der Aufsichtsrat wird gewählt. Der Aufsichtsrat,
es wird theoretisch so, keine Wahlen geben, sondern die sind erstmal gewählt. Deren Amtszeit
ja,
läuft erstmal, noch.
Ja, genau, die müssten jetzt so, die eigentlich
zurücktreten,
quasi zumindest oder bis zur nächsten Mitgliederversammlung, die dann im November ist oder was, müssten sie klar
erklären. Ich glaube, aber dann würden sie turnusmäßig, glaube ich, nicht gewählt werden.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen jetzt alle und du hast jetzt in dieser Situation nur Vakanzen, so, das gilt ja auch für Jobst, so, du musst ja irgendwie einen geordneten Übergang quasi herstellen.
Genau, ja,
du hast so recht. Ne? Das heißt, so, für mich wäre die korrekte Herangehensweise als Aufsichtsrat, also für die Vorsitzenden mindestens, zu sagen, okay, wir übernehmen auch Verantwortung für das, was da passiert ist, was wir haben, qua Definition. Wir stellen unsere Ämter quasi bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Verfügung. Es gibt übrigens ja auch schon eine Petition dafür, eine vorgezogene Mitgliederversammlung zu machen. Weiß ich nicht genau, was das jetzt gerade... Also habe ich gar nicht so eine Meinung zu, aber ich wäre der Meinung, man sollte sagen, gut, wir machen das jetzt für diese Übergangszeit und stellen unsere Ämter aber zur Verfügung. Dann können sich auch bis zur nächsten Mitgliederversammlung eben die Reihen ein bisschen schließen in bestimmte Richtungen und es können Menschen, sich so präsentieren, dass es eben dann auf einer Mitgliederversammlung mit einem neuen Aufsichtsrat auch irgendwie eine neue Richtung geben kann. Aber jetzt im Sommer lösen wir das Problem nicht. So, das geht jetzt gerade nicht. Also sehe ich zumindest nicht, wie man da reingehen will. So.
Ja, ich habe das den Eindruck, dass halt diese der Wunsch nach einer vorgezogenen Mitgliederversammlung auch eine Reaktion auf das ist, was ich ja auch beschreibe. Dass man erstens Redebedarf hat und dass man zweitens halt Leuten, die in Verantwortung standen, halt sagen will, dass sie jetzt auch verantwortlich dafür
Dass sie sich,
gemacht sind.
ja, das stimmt schon. Ja.
Aber ob das dann halt, das ist ja jetzt die große Frage. Es braucht ja jetzt auch Menschen im Verein, die diesen Verein halt auf neue Füße stellen. Fortuna für alle, ja, wo ja auch Sponsorendeals, ja, zumindest zwei, die anderen waren vielleicht einfach dabei, weil sie halt eine Bande haben wollten, wurden dann aber auch als Fortuna für alle mitverkauft. Man muss diesen Verein halt finanziell wirtschaftlich absichern, man muss halt enge Kontakte knüpfen, jetzt weiter, und das ist natürlich auch mit die Rolle des Aufsichtsrats, nicht nur des Vorstandsvorsitzenden, um halt dieses gescheiterte, nicht nur sportliche, sondern ja auch wirtschaftlich gescheiterte Projekt Fortuna für alle halt abzuwickeln und halt neu zu organisieren, diesen Verein.
Es wird halt unheimlich, es wird unheimlich schwer sein, den wirklichen Verlust zu beziffern, so, ne, den finanziellen, weil es ja ganz viele softe Faktoren gibt, die du nicht eins zu eins einrechnen kannst, so, ne, wenn du sagst, okay, du hast dann zwar weniger Einnahmen in den Spieltagen, das wurde teilweise von der Targobank auch so ausgeglichen und gleichzeitig erhöhte Merchandise und erhöhte Bekanntheit europaweit als Marketing-Gag und so. Deswegen wird es diese Abrechnung, was
Nee,
haben wir
genau.
mit Fortuna für alle verloren, das wird es nie geben. Das werden wir nicht hinbekommen. So, und was ich gerade ehrenrettend, was heißt ehrenrettend, aber was ich zumindest doch auch positiv zur Kenntnis genommen habe, ist, dass die RP heute schreibt, dass Jobst in den letzten Monaten mit verschiedenen Sponsoren nachverhandelt hat, dass verschiedene Sponsoren eben auch in der dritten Liga weiterhin bei der Stange bleiben. Das war natürlich nicht so vorgesehen. Und das schreibt zumindest die RP, dass das jetzt ein bisschen passiert ist, dass die Targobank weiter an Bord ist. Ich meine, die haben jetzt auch jemanden im Aufsichtsrat. So, ich glaube, das ist schon beschlossene Sache. Ich glaube, da wird nichts versucht, wenn ich richtig informiert bin. Wird das passieren, dieser Wechsel im Aufsichtsrat? Auch da, die Targobank muss sich ja auch fragen, was ist jetzt unsere Rolle noch, ne? So lassen wir unser Investment irgendwie fallen. Ich hatte ja zwischendurch die Idee, dass sie jetzt eigentlich so doubling down. Die Targobank hat 24, glaube ich, 603 Millionen Euro Gewinn gemacht, also nicht Umsatz. Und ich dachte, ja gut, wenn ihr halt 15 davon für die dritte Liga zur Verfügung stellt, dann machen wir 20 Freispiele und dann ist das halt ein richtiges Ding. Dann kannst du so Doubling Down on Fortuna für alle und so eine dritte Liga-Saison nochmal ganz anders anfangen. Das wird jetzt aber auch nicht passieren, aber ich hätte es vielleicht ganz gerne gesehen.
Ich glaube, das ist richtig gut, dass das nicht passiert. Also, es ist, glaube ich, eh relativ, also ein ziemlich utopisches Szenario, aber ich glaube, alleine um dir halt diese Peinlichkeit zu ersparen, dass du dann halt wirklich, ich weiß nicht, wie häufig halt die Arena nicht ausverschenkt halt hast, wenn halt irgendwie du irgendwo im Mittelfeld rumkrebst oder sogar noch schlimmer und dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen Hoffenheim 2 spielst und in der englischen Woche gegen Sonnenhof Groß Asbach und so, da werden dir halt keine 50.000 Leute kommen und da werden wir vielleicht sogar überrascht, wie viele oder wie wenig Leute da kommen können und dafür halt nochmal Geld auszugeben, um ja halt irgendwie sich dieser Peinlichkeit preiszugeben, das wird einfach nicht passieren.
Dann ist es auch okay.
Aber in
Ne?
dem
Also ich glaube,
Szenario würde die Fortuna ja kein Geld ausgeben, sondern die
ja,
Targobank.
es ist glaube ich auch ein bisschen müßig, das wird es ja nicht jetzt geben. Und das ist vielleicht auch der Ausweg, den man halt wählen musste, um aus dem Projekt rauszukommen, denn dass wir da auch schon unsere Zweifel hatten, das ist ja in den Finanzfolgen auch deutlich geworden. Da hat ja auch David immer so also Fragezeichen aufgeworfen, was das finanzielle Konstrukt dahinter angeht. Ja, aber das ist natürlich, deswegen ist auch der Vorstandsvorsitzende neben allen Punkten, die wir vielleicht auch nicht mögen an ihm, wo wir vielleicht unsere Präferenzen haben und so weiter und so fort, ist das sicherlich auch ein Fakt, der halt, ne, also mit reinhängt. Also sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, gibt's halt, ja. Da hat man Risiken, ist man Risiken eingegangen mit der Fortuna. die jetzt andere ausbaden müssen. Ja. Und diejenigen, die eventuell ihre Stelle zum Beispiel von Fortuna verlieren, natürlich auch die Fans und überhaupt.
Ja. Wie viele Stellen könnte man mit dem Gehalt von Klaus Allofs, hätte er es ab seinem Rückzug der Fortuna erstattet, wie viele Stellen könnte man zumindest für ein Jahr erstmal noch erhalten? Könnte man auch mal fragen.
Haben wir jetzt mal gefragt.
Haben wir jetzt mal gefragt, genau.
Aber
ich weiß nicht, an wen die Frage jetzt geht.
Genau, denn zum Aufsichtsrat habe ich einen Monolog gehalten. Beim Vorstandsvorsitzenden haben wir jetzt über Fortuna für alle gesprochen. Das wäre aber Sven Nislintat, wenn es da, ja.
Also da habe ich eine ganz ambivalente Meinung. Also da bin ich auch wirklich absolut hin und her gerissen. Also selbstverständlich trifft Sven Mislintat Schuld und auch große Schuld, wenn es um diesen Abstieg geht. Das hat er auch eingeräumt nach dem Spiel. Das fand ich erstmal gut, dass er das gemacht hat. Aber im Vergleich zu den Akteuren, die wir jetzt hier schon besprochen haben, Aufsichtsrat, natürlich vor allen Dingen Aufsichtsrat, Spitze, Klaus Allofs, Christian Weber, Alexander Jobst, ist es natürlich dann doch eher ein kleiner Teil, ein sehr kleiner Teil, aber es ist halt eben ein nicht unbedeutender Teil. Und da muss man auch jetzt, finde ich, wieder den Aufsichtsrat so ein bisschen mit ins Spiel holen, weil was Mislintat halt gemacht hat, also ich würde jetzt gerne erstmal nicht über die Endeverpflichtung reden, das können wir dann vielleicht gleich so ein bisschen zusammen abfrühstücken, aber dann, ja, man muss natürlich das Wintertransferfenster nennen, und da hat er natürlich mit Tanaka jemanden geholt, der absolut weitergeholfen hat, ohne den das nochmal eine ganz, ganz andere Rückrunde geworden wäre, und hat dann mit Ljubicic natürlich irgendwie einen Spieler geholt, wo man wusste, dass er verletzt ist, wo man ziemlich daneben gelegen hat, und hat dann eben zwei Perspektivspieler geholt, was uns damals ja schon überrascht hat, also was irgendwie Sinn gemacht hätte, wenn man ansonsten irgendwie noch ein paar gestandene Profis geholt hätte. Das haben wir irgendwie erwartet, dass es dann nicht passiert. Und und auch wenn natürlich dieser Transfermarkt sehr, sehr schwierig gewesen ist, muss man ja einfach ganz klar konstatieren, Sven Mislintat hat halt damals gesagt, dass er keine 1B und keine 1C-Lösung holen wollte. Und damit hat er halt ganz klar die Lage unterschätzt, so. Und das hätte absolut nicht passieren dürfen. Die Frage ist natürlich, wie sehr hat er da vielleicht selber die Lage unterschätzt, einfach weil er sich da nicht irgendwie genug eingearbeitet hat oder auch einfach das nicht gesehen hat, was viele andere gesehen haben. Oder wie sehr hat er eben auch den Wünschen des Aufsichtsrats entsprochen, weil ich meine, der hat halt diesen Job bekommen. Wir wissen nicht, was jetzt in seinem Pitch drin gewesen ist, aber wenn du jemanden wie Mislintat holst, dann holst du den ja nicht vorderrangig, damit er den Karren aus dem Dreck zieht, sondern genau wie bei der Markus-Anfang-Verpflichtung eben auch, machst du das mit diesem Hintergedanken, vielleicht können wir ja doch nochmal irgendwie oben angreifen oder langfristig, wir wollen halt wieder nach oben und irgendwie doch ist dann irgendwo am Horizont dieses Ziel, wenn nicht in dieser, aber dann doch in der nächsten Saison irgendwie wieder oben anzugreifen und einfach so ein bisschen diese Verkennung der Lage schwingt da halt irgendwie mit durch. So. Und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass man einfach auch im Aufsichtsrat halt gar nicht von den Kandidaten gefordert hat, dass sie da halt ein klares Konzept hinlegen, wie man halt im Winter mit sehr, sehr vielen Neueinkäufen den Kader nochmal komplett umkrempelt, sondern dass man halt dann glaube ich sehr, sehr gerne eben auch auf Kandidaten gegangen ist, die gesagt haben, nee, in diesem Kader ist genügend Potenzial, wenn ich das hier mit meinem Diamantenauge an der einen oder anderen Stelle richtig verstärke, so dann geht das hier bald wieder in die richtige Richtung und dann, deswegen würde ich da schon auch nochmal sehr, sehr viel Schuld bei dieser Mislintat-Verpflichtung beim Aufsichtsrat sehen, aber trotzdem, nichtsdestotrotz muss natürlich Mislintat auch seinen Kopf dafür hinhalten, dass er eben diese Lage nicht richtig hat bewerten können und damit trägt er halt eben eine große Schuld. So, was ich gut finde, ist, dass er mal einer der wenigen in Verantwortung der Fortuna gewesen ist, der jetzt auch nach dem Spiel mal gesagt hat, natürlich sagt er das auch, um ein bisschen Schuld von sich abzuwenden, aber immerhin sagt es mal jemand, dass dieser Abstieg nicht das Problem oder dass das halt irgendwie nicht wegen schlechter Arbeit in einer Saison passiert ist, sondern dass das eine mehrjährige Krise ist also die Fortuna halt an diesen Punkt geführt hat. Das finde ich sehr gut, dass das mal ausgesprochen wird. Und das möchte ich ihm auf jeden Fall noch zugute halten. Aber ich bin mir einfach sehr, sehr unsicher, ob er jetzt eben auch der Richtige für die Zukunft sein kann. Weil wenn er halt eben schon für das Level zweite Liga halt Situationen in so einer elementar wichtigen Situation, wo es für den Verein um alles geht, nicht richtig bewerten konnte, wie soll ich dann das Zutrauen haben, dass er das in der dritten Liga haben wird?
Ja, aber ich, Tim?
Also, ehrlich gesagt, der Wintertransfermarkt bei einem Kader, der schon da ist, der jetzt auch nicht komplett ausgedünnt werden konnte, wo man nicht alles umkrempeln kann. Er ist, glaube ich, nochmal was anderes als der Sommer. Er hat natürlich einige Fehleinschätzungen gehabt, wie du es alles ausgeführt hast. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass er da nur kleine Stellschrauben drehen konnte. Der große Problem war der Umbruch im Sommer. Und jetzt müsste er eigentlich erst beweisen. Natürlich trifft ihn eine Mitschuld, aber nicht die Hauptschuld, er kann. Und da ist jetzt die große Frage, ob er das auf dem Level dritte Liga kann. Und das ist für mich auch wirklich eine sehr große Frage. Und unter den Bedingungen kein Geld zur Verfügung zu haben
das
und
einen ist das
komplett genau, neuen Tim. Kader aufbauen zu müssen. Ob da Herr Mislintat der Richtige ist.
Er hat nicht die Chance, in der dritten Liga zu zeigen, was er kann, sondern die Umstände haben wir jetzt gerade schon ja häufig angerissen. Das ist halt extrem. So, da,
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Also das ist etwas, so. Nö, du musst halt einfach als, wenn du halt sagen willst, dass du ein guter Sportdirektor bist, musst du es in jeder Liga können. Da muss es auch mit allen Bedingungen. Du kannst nicht sagen, oh, ich bin guter Sportdirektor, wenn ich 50 Millionen Transfergeld zur Verfügung habe. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja gut, das Sebastian. War so ein bisschen Klaus Allofs Sprech quasi. Aber, ja, aber ich denke schon, dass der Umbruch im Verein sehr radikal ist.
Ja, das ist
also du kannst es ja auf
alles. Aber es kann auch eine Chance sein. Das bricht
jetzt alles zusammen. Ja, aber du hast das NLZ, was komplett neu sich aufstellen werden muss, müssen wird. Die zweite und so, also das sind ja alles Sachen, die gerade, da ist nicht ein Drittligist, der vielleicht mal in die zweite aufsteigen will, sondern das ist gerade ein Absteiger aus der zweiten Liga, wo gerade alles eingerissen wird. Deswegen würde ich schon sagen, es ist nicht
fair. Ja, das, na, ja, klar, aber das ist natürlich jetzt auch, dass er jetzt keine einfache Aufgabe vor sich hat. Das ist, glaube ich, vollkommen richtig. Ich glaube, ich bin auch dabei, Tim, um zu sagen, er trägt halt eine Teilschuld. Ob der jetzt, wie Luder sagt, eine große Schuld ist, das würde ich auch nicht so sehen. Das Wintertransferfenster ist halt auch ein bisschen schwierig. Und vor allem, was wäre denn jetzt die Alternative? Also beim Aufsichtsratsvorsitzenden würde ich sagen, da, also vor allem, das sind ja, also wir befinden uns ja jetzt in einem sich zuspitzenden System. Ja, jetzt die Entscheidungen, die Personen, die in dieser Position drin sind, fällen müssen, werden ja immer akuter. Also im Aufsichtsrat kannst du auch sagen, da kann man halt sich eine Phase überlegen, dass halt Sachen übergeben werden. Selbst beim Vorstandsvorsitzenden kann man sich das denken. Bei der sportlichen Leitung müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden.
Richtig.
Und die muss jemand treffen. Und dass wir uns jetzt denken, wir entlassen Sven Mislintat, natürlich
auf nicht. Auf keinen Fall.
Das ist halt total unrealistisch. Deswegen, man kann halt konstatieren,
das wollte
dass man
ich
sagt,
auch gar nicht sagen.
Nö, ja. Ich will es nur noch mal, nee, aber gerade wenn wir über große Schuld reden und so, muss man das, glaube ich, schon noch mal festhalten, dass das hier keiner fordert. Ja, oder weiß ich nicht.
Nein, aber ich bin dabei nur mit der Fehleinschätzung, so das sehe ich genauso.
Ja.
Also es gab Planstellen, die nicht besetzt worden sind, weil man gesagt hat, gut, einer von den vier Außenverteidigern wird ja wohl irgendwie gesund bleiben, war dann halt nicht der Fall für weite Teile der Rückrunde.
Das spricht keiner ab. Das sehen wir alle so.
Aber was ich viel mehr im Kopf habe, ist, dass es jetzt auch ein Verein sein wird. Also machen wir uns nichts vor. Wie geräuschlos wird das denn laufen? Wie gut kann denn jetzt Mislintat arbeiten? Vielleicht kann er auch noch arbeiten. Aber vielleicht müssen wir auch erstmal versuchen, wie wir irgendwie über den Sommer diesen Verein neu finanziell aufstellen. Und dann wird im Herbst in der Mitgliederversammlung nochmal alles umgeworfen. Es gibt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden und so. Also ich sehe halt auch stürmische Zeiten auf Fortuna zukommen. Und ich sehe auch nicht die Jugendspieler, die Leute aus der zweiten, die jetzt keinen Vertrag mehr für die fünfte Liga haben, die werden dann auch nicht unbedingt zur Verfügung stehen. So
ja,
wie,
aber die brauchst du auch nicht in die dritte Liga. So
also, ja, aber wenn du weder weißt, wie viel Geld du hast.
Über die zweiten brauchen wir jetzt nicht reden. So, und das, wie viel Geld du hast, das wird dir der Verein relativ schnell sagen können.
Verpflichtet. Ja, mal gucken, weiß ich nicht. Ob natürlich. Der Verein dir schnell sagen kann, du kannst jetzt einen Drittligakader basteln, viel Spaß machen.
Natürlich muss das der Verein können. Natürlich muss das der Verein können. Du weißt doch, was du bekommst. Du weißt doch jetzt schon, was du an TV-Geldern bekommst. Du weißt jetzt schon, was für Sponsorenverträge du noch hast für nächste Saison. Klar kannst du sagen, wenn wir noch mehr du weißt jetzt schon, dass du halt nicht so viele Transfereinnahmen generieren kannst, weil du keine Spieler unter Vertrag hast, weil Klaus fucking Allofs halt keine Drittliga-Verträge verpflichtet hat. Das heißt, es wird relativ schnell klar sein, was für einen Grundetat Mislintat hat. Und damit kann der erstmal arbeiten. Dass da natürlich noch Luft nach oben geht, wenn man halt Spieler abgibt, die von den 3, 4 Leuten, die man noch im Kader hat, Tanaka oder so weiter und so fort, ja, das kann man sich ja vorstellen, dass eventuell, obwohl so viel Scheiße gebaut worden ist bei der Vertragswerk der Kaderspieler, kann das natürlich trotzdem Luft nach oben. Natürlich gibt es jetzt schon einen Etat, das hat die Finanzabteilung sicherlich vorbereitet oder kann es in der kurzen Zeit klar machen, wie viel Grund Etat es geben wird. So. Und dann gibt es natürlich noch Luft nach oben. Je nachdem, wie viel Transfereinnahmen du bekommst, je nachdem, wie viele Sponsoren du noch bei der Stange halten kannst oder neu dazu bekommen wirst, wahrscheinlich nicht so viele. So, und dann hast du natürlich, klar, damit musst du dann auch arbeiten. Mislintat ist übrigens auch einer von den Sporttypen, die halt eher die Tasche der Finanzabteilung noch lockerer machen, als das andere vielleicht machen. Ne? Also Mislintat ist keiner, der halt für einen sehr solide, schwäbisch wirtschaftendes Unternehmen steht. Ja, und dann kann man halt sagen, vielleicht muss man halt auch das Risiko eingehen, weil man unbedingt aufsteigen muss in die zweite Liga, um aus der dritten Liga rauszukommen. Will ich jetzt gar nicht sagen. Aber keiner sagt ja hier, dass man Mislintat ersetzen muss, dass die Fortuna vor stürmischen Zeiten steht und dass Mislintat besser zeigt, dass er halt in der dritten Liga auch arbeiten kann. Das ist ja auch klar. So. Aber ich finde, wir haben jetzt halt bei Aufsichtsratsvorsitzenden und beim Vorstandsvorsitzenden halt schon Fragezeichen dahinter gesetzt, ob diese Personen überhaupt noch da sein sollten. Bei Mislintat ist das ja nicht so. Da muss man halt hoffen, dass er einen guten Job macht.
Also gerade in der jetzigen Situation, also ich meine, man hat wahrscheinlich da sich mit dem Szenario dritte Liga auch schon sehr hoffentlich seit ein paar Monaten beschäftigt und hat hoffentlich auch ein paar Ideen für diesen ausblutenden Kader, aber man muss ja im Prinzip im Sommer jetzt 15, 16, 17 Spieler verpflichten und das am besten innerhalb der nächsten 6 Wochen und das ist schon ein Mammutprojekt.
Ja, also ich glaube, da kommt auch der Zwist hier, weil dass das eine krasse Aufgabe ist, wo auch viel schief gehen kann, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja.
Vielleicht sollten wir noch Hovemann benennen oder wolltest du gerade noch was zu Mislintat sagen, Lou?
Ja, einfach nur, dass wir uns da wahrscheinlich schon auch so ein bisschen glücklich schätzen können, dass wir jetzt irgendwie da zumindest so ein Workaholic haben. Weil das halt wirklich jemand ist, der anders als das vielleicht Vorgänger an seiner Stelle gemacht haben, dann wirklich jemand ist, der dann halt 18 Stunden am Tag arbeiten wird jetzt die nächsten Wochen. Das ist sehr, sehr gut. Aber dieses Vertrauen darin zu haben, dass ich ihm das jetzt halt wirklich zutraue, das eben auch auf diesem Niveau irgendwie zu leisten, das ist halt einfach nach diesem Winter halt eben nicht da. So. Und ich sehe das dann ein bisschen anders, als Jan das gesagt hat. Also ich glaube halt schon, dass es einem nicht zwingend so leicht fällt, gerade wenn man halt irgendwie schon mal Bundesliga und Champions League und so weiter auf so einem Sportvorstandniveau gearbeitet hat, oder beziehungsweise eben nicht auf einem Sportvorstandniveau, sondern einfach generell in diesen Sphären halt gearbeitet hat und dort irgendwie seine guten Moves gemacht hat. Weiß ich halt nicht, ob man dann automatisch, also das heißt ja dann, dass du dann irgendwie auch die die Art von Scouting-Netzwerken, die Art von Ressourcen, auf die du da setzen kannst, das sind jetzt ja in der dritten Liga ganz, ganz andere. Also Fortuna hat im Augenblick
darüber habe ich überhaupt nicht geredet.
Einen Scout beschäftigt. Doch, du meintest doch, wenn Mislintat halt irgendwie in der Bundesliga gut arbeitet, dann kann man das halt, dann ist halt dein Anspruch, dass man das auch in der zweiten und in der dritten Liga können muss. Das sehe ich halt nicht so.
Nö, habe ich nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Hat gesagt, wenn Mislintat ein guter Sportdirektor sein möchte, ja, dann muss er das jetzt unter Beweis stellen.
Ja. Und das hast du mich, glaube ich, missverstanden. Das habe ich nicht gesagt.
Okay, gut, weil ich habe das halt irgendwie so als Verteidigung von Mislintat irgendwie aufgefasst.
Nö, überhaupt und, nicht. Für der Letzte, der Mislintat verteidigen möchte. Also ja, gut, er muss halt, also ich sage halt, die Kompetenzen als Sportdirektor, die musst du halt beweisen, egal wie die Umstände sind. Wenn du ein guter Sportdirektor bist, dann kannst du es auch in der dritten Liga machen. Oder auch in der ersten Liga. Das ist halt nur leichter, weil du halt noch mehr Kohle zur Verfügung hast. Vielleicht ist es auch schwieriger, weil du noch weil die Spitze halt noch enger ist und keine Ahnung, ist mir auch egal.
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht so leicht. Also ich glaube, das ist in der ersten Liga, wenn du da halt eben, weil du da halt mehr Ressourcen hast, ist es halt, auch gerade aus von so einer Position für so eine Person wie Mislintat, die aus diesen Sphären kommt, ist es, glaube ich, einfacher, da zu glänzen, weil du dich einfach auf ganz andere Netzwerke, auf die Kompetenzen von anderen Leuten halt eben stützen kannst. Und jetzt hast du halt, wie gesagt, du hast jetzt einen Scout, der hauptbeamtlich für Fortuna arbeitet im Augenblick. Weiß ich nicht, ob das halt die Arbeitsvoraussetzungen sind, die das Beste in einem Sven Mislintat halt herausholen, bin ich sehr skeptisch.
Ja, und das ist dann halt aber einfach die Grundvoraussetzung, die einfach da ist. Die hätte jeder. Die hätte auch Peter Müller. So. Du kannst halt sagen, der Peter Müller ist vielleicht in der dritten Liga besser vernetzt. Das kann natürlich sein. Ja, aber
ja, und sieht Sachen vielleicht doch einfach, sieht Sachen halt realistischer. So, dass Mislintat die Sachen nicht realistisch sieht, haben wir im Winter gesehen, damit, dass man halt, weiß ich nicht, sich damit beschäftigt, Kilian Saug zu holen oder halt eine halbe Million für einen Jordi Paulina zu zahlen, anstatt halt gestandene Leute für den Abstiegskampf zu holen.
Also lasst uns hoffen, dass er nicht dieser Hybris verfallen ist, die ja irgendwie in den Spitzenämtern der Fortuna jetzt für ein paar Jahre doch durchaus gewaltet
ich
haben.
Ich möchte nur noch einmal zur Klarstellung, Lou. Du hast da sehr große Bauchschmerzen, aber du bist schon der Meinung, dass in der momentanen Situation er das jetzt erstmal probieren soll, oder?
Ja, rausschmeißen kann man ihn ja sowieso nicht. Das ist ja finanziell gar nicht darstellbar. Die einzige Möglichkeit wäre halt, dass er zurücktritt, was er natürlich nicht machen wird. So hätte ich Verständnis für, weil er schon genügend Schuld dafür irgendwie auf sich geladen hat, auch wenn das nur eine Minimalschuld ist im Gegensatz zu den anderen, aber es ist halt eben eine sehr, sehr offensichtliche Schuld. So. Dafür hätte ich halt ein Verständnis, aber ich glaube, es wird nicht passieren. Also es wird nicht passieren. Und da wir da einfach eine Entlastung ist ja finanziell gar nicht möglich und es gibt ja auch gerade gar nicht die handelnden Akteure, die da irgendwie jetzt jemand anderen irgendwie holen können. Von daher ist es völlig müßig, darüber weiter zu reden.
Ja, aber darf ich kurz nachhaken? Aber in deiner Wunschvorstellung würde er jetzt hinschmeißen?
Das weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, einfach weil ich den handelnden Personen, die über den nächsten Nachfolger dann zu entscheiden hätten, nicht zutraue, jemand Besseren zu finden.
Ja, und auch selbst wenn sie es könnten, du hast die Zeit überhaupt nicht dafür. Also das ist ja doch, wenn das haben wir doch gerade hier besprochen, das ist ein enges Zeitfenster und eine große Aufgabe. Der würde morgen kündigen. Dann musst du ja erstmal in den nächsten Wochen jemanden finden,
das der richtig kacke
ist, von dem du denkst, das wäre eine absolute Vollkatastrophe. Wenn er das, also du kannst halt sagen, klar, ist jetzt ein Risiko dabei. Du kannst aber auch sagen, er hat halt zumindest mal offen eingestanden, dass er auch er Fehler gemacht hat und er hat mal offen ausgesprochen, dass in den letzten Jahren Scheiße gebaut worden ist hier. Das ist der erste, weil der Fortuna, der das macht. Das vielleicht lernt er was draus. Ja, die Hoffnung muss man ja auch haben. Weiß ich nicht, ja, ob das in so einer Persönlichkeitsstruktur verankert ist, weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt keinen Sportdirektor hast, Sportvorstand, dann hast du ein richtiges Problem. Also du hast eh schon ein richtiges Problem, aber da hast du ein noch mal größeres Problem. Und wir werden sehen, was jetzt passiert, ne? Wie schnell er es schafft, vielleicht Transfereinnahmen zu gerieren, wie sehr er es schafft, halt mit den Spielern, die Vertrag haben, zu sprechen. Und eine der naheliegendsten ersten Fragen, die er sich stellen muss, ist, macht er mit Alexander, auch bekannt als Michael Ende, weiter? Denn das ist ja die nächste Personalie, um die es gehen könnte. Der Trainer, der zumindest die dritte Liga gut kennt.
Aber da sind wir ja eigentlich an demselben Punkt. Wahrscheinlich haben wir da auch alle, die einen mehr auf der einen, die anderen mehr auf der anderen Seite, ein ambivalentes Verhältnis, würde ich jetzt mal vermuten. Aber den rauszuschmeißen können wir uns ja nicht leisten, weil wir ja so clever waren, dem direkt halt einen mehrjährigen Vertrag halt anzubieten. Also wahrscheinlich könnte man sich das noch am ehesten leisten irgendwo, aber das wäre ja schon absolut krass, wenn man sich halt vorstellt, was das gerade irgendwie nochmal finanziell bedeuten würde. Und da jetzt zu überlegen, was da jetzt irgendwie ja halt eine Alternative sein könnte, auch an der Stelle ist Fortuna ja nicht vorbereitet, genau wie bei der Mislintat-Personalie ja auch. Also das wirkt ja jeweils nicht so, als hätte man sich da jetzt die letzten Wochen schon damit beschäftigt, irgendwie eine Analyse des letzten Jahres zu machen und auch zu sagen, okay, wenn das halt schief geht, was sind denn auch im Sportvorstand oder auch beim Trainer mögliche Alternativen, wenn wir es irgendwie nochmal mit was anderem versuchen wollen. Man hat gesagt, wir sind mit Mislintat und Ende sind wir auch für die dritte Liga gut aufgestellt. Das hat man halt gesagt und damit war man halt unglaublich glücklich die letzten Wochen, weil man sich dann halt nicht damit beschäftigen musste, sich die wirklich harten Fragen zu stellen.
Aber darauf basiert das, dass du sagst, weil natürlich kann man, also die Hauptperson, die das vorantreiben müsste, ist halt Sven Mislintat. Es ist nicht der Aufsichtsrat, der sagt, wir lassen den Trainer, sondern es ist Mislintat. Und was für Gedanken der sich gemacht hat, das wissen wir nicht. Also.
Ja, die Analyse zu Ende kann ja nicht vor ein paar Monaten schon erstellt worden sein. So, ja. Die Analyse zu Ende muss jetzt passieren.
Ja.
Und ja, wie Lucian also, sagte, wir sind da vielleicht ambivalent, aber
passiert ab morgen, habe ich gelesen.
Ja. Ja, da können wir jetzt gerade noch gar nichts zu sagen. So. Also da können wir unser Gefühl zu sagen.
Genau.
Das total. Aber eben diese Analyse und wer sich womit beschäftigt hat und so. Das war jetzt vor diesem gestrigen Spiel auch ja nicht zu erwarten, dass man da schon jetzt irgendwas verlautbart heute. So, deswegen.
Genau, und das halt.
Von der Seite, halt, von der, ja.
Dass der Mislintat hätte auch da halt irgendwie Zweifel am Trainer öffentlich hegen würde, würde natürlich auch nicht passieren, selbst wenn er jetzt anderer Meinung gewesen wäre. Selbst wenn er jetzt der Meinung wäre, Alexander Ende ist jetzt nicht der Trainer, mit dem man in der Drittliga-Saison, hätte er es halt bis zu diesem Zeitpunkt auch niemandem gesagt. Das wäre dann schon doof gewesen im Abstiegskampf.
Ja. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ich meine damit, dass man halt für 5 Spiele einen Trainer in der Situation holt und dem dann halt auch einen mehrjährigen Drittliga-Vertrag gibt, das sagt ja deutlich, dass man gar nicht vorhat, so diese Analyse vorzunehmen, dass man einfach sagt, dass man auch gar nicht bereit dazu ist. Also natürlich möchte man das machen. Logisch, natürlich, aber das ist ja so deutlich ein Mislintat-Trainer. Also es wurde ja auch schon viel gerüchtet, dass er den vor allen Dingen auch deswegen jetzt halt geholt hat, weil eben auch andere Vereine an ihm dran waren. So wahrscheinlich hätte auch ein Mislintat oder vielleicht hätte auch ein Mislintat Alexander Ende lieber im Sommer geholt, was natürlich viel, viel logischer gewesen wäre. Aber er wollte ihn dann halt so gerne haben, dass er dann gesagt hat, ja, okay, dann gehen wir halt auch in die letzten 5 Spiele halt eben mit ihm und dann vertraut man ihm halt da eben auch schon voll und ganz. Und ich finde das schon, dass das halt ein sehr, sehr deutliches Statement ist, dass man ja halt eben nicht von diesem Worst Case ausgeht und selbst im Worst Case dann halt irgendwie sagen will und auch sagen wird, dass man sich eben nicht von ihm trennen wird.
Also es gibt meines Erachtens auch Argumente dafür zu sagen, Alexander Ende in der dritten Liga mitzunehmen. Und das ist möglich, was du sagst. Ich würde es aber halt vor allem im Moment, dass man spielt halt gegen den Abstieg und um den Verbleib in der zweiten Liga, dass Alexander Ende auch weiterhin in der zweiten Liga Trainer ist. Das sind, glaube ich, schon Logiken, die damit reinspielen. Natürlich ist Alexander Ende, und das ist das Risiko, das man halt eingeht, jetzt auch ähnlich wie Sven Mislintat hat, auch wenn nicht die Hauptschuld für den Abstieg bei weder bei Mislintat hat noch bei Ende zu suchen ist, eben schon mitverantwortlich und halt auch ein bisschen mitgebrannt, mitverbrannt. Ja, also Ende ist quasi am Sonntag zweimal abgestiegen. Sein Preußen Münster, die ihn im Laufe des Jahres entlassen haben, sind abgestiegen und er ist dann mit Fortuna Düsseldorf abgestiegen. Und das ist ein Problem. Das ist, glaube ich, man hat es ja in der Vergangenheit schon gesehen. In Gelsenkirchen gab es das mal, wo man halt dachte, man hätte halt den guten Zweitligatrainer schon, den holt man in der ersten Liga und dann steigt er mit ab und dann ist aber alles so chaotisch. Der Verein geht so drunter und drüber, dass es halt irgendwie egal war, ob der Trainer die zweite Liga noch aus Darmstadt gut kennt, sondern da ist halt alles in einem riesen Tohuwabohu untergegangen und die nächste Trainerentlassung war nur eine Frage der Zeit. Und das kann natürlich jetzt bei Alexander Ende auch passieren. Und das ist natürlich das neben dem, was man halt vielleicht in den letzten Wochen gesehen hat, ob das sportlich so überzeugend war, ein Punkt, den man gegen ihn einbringen kann. Gleichzeitig kann man aber natürlich sagen, die dritte Liga ist eben eine andere Liga vielleicht als die zweite und die erste Liga. Und immerhin ist Alexander Ende einer der wenigen im Verein Fortuna Düsseldorf, die diese dritte Liga auch kennen. Und tatsächlich auch mit Expertise nicht nur die Mannschaft trainieren kann, sondern auch auf der Vorbereitung im Zusammenspiel mit Sven Mislintat, eben wenn sie vielleicht eine gleiche Vorstellung von Fußball haben, das hatte ja Lou jetzt angedeutet in seinen Äußerungen, auch etwas sagen können, was für Spieler eigentlich da hilfreich sein können für diese dritte Liga und wen man da ansprechen kann. Das ist natürlich auch das Pro-Argument und die Hoffnung, dass der Abstieg ihn nicht zu sehr beschädigt hat. Er ist ein arrivierter, erfolgreicher Drittligatrainer. Ich glaube, wenn man, wie Lou das sagt, quasi jetzt komplett nochmal neu suchen würde, käme man auf Alexander Ende und würde ihn dann wahrscheinlich auch verpflichten. Das Problem ist, man tut es ja nicht jetzt, sondern hat es vor ein paar Wochen getan. Und diese Wochen sind nicht einfach vergessen zu machen, sondern sind halt passiert und das beeinflusst natürlich sowohl Ende als auch alles andere.
Wobei ich halt sagen muss, das letzte Wochenende ist nicht vergessen zu machen. Letzte Woche haben wir noch ganz anders über den Herrn Ende gesprochen.
Naja, ich habe zumindest da angemerkt, dass wir das erst nach dem Sonntag besprechen sollten, welche mentalen Leistungen er da schon vollbracht hat oder nicht.
Ja, also ich finde es einfach sehr, sehr schwer mir. Und es ist wieder eingerissen. Also ja. Aber ich möchte nicht genug überall, also man kann gar nicht genug betonen, dass Itten und Zimbo gefehlt haben und dass zwei Leute waren, die genau diese Mentalität, die wir dann eben auch, oder ich, dem Ende zugesprochen haben, dass er die in die Mannschaft gebracht hat, die diese Mentalität auch wirklich auf den Rasen gebracht haben, die haben einfach jetzt gefehlt und dann war es vielleicht ein zu zartes Pflänzchen, um auch diese beiden Ausfälle kompensieren zu können. So. Weil das, was wir gesehen haben vor dem letzten Spiel, das haben wir ja auch trotzdem gesehen. Eine Mannschaft, die sich aufopferungsvoll in alles reinschmeißt und dafür kämpft, dass dieser Verein nicht absteigt.
Das haben wir bei dem Fürth-Spiel nicht gesehen. Wir
Und
brauchen da jetzt nicht um nochmal zu
bei Magdeburg
diskutieren,
haben wir es
aber.
halt auch nicht gesehen, ne? Also gegen Magdeburg, ich meine, da war natürlich Ende erst kurz da. Das ist auch ein bisschen unfair, das zu nehmen. Es ist eh einfach eine sehr, sehr kleine Sample Size. Aber gegen Magdeburg waren halt Itten und Zimmermann zumindest von der Bank halt schon auch dabei. Und also ich finde es einfach sehr, sehr schwer, diese beiden Erfahrungen halt irgendwie abzustreifen. Also zum einen wird da sowieso irgendwie dieser Abstiegstrainer sein von zwei Mannschaften, die abgestiegen sind. Er wird halt derjenige sein, der es jetzt speziell bei der Fortuna halt eben in den letzten 5 Spielen eben nicht hinbekommen hat. Und ja, und ganz speziell ist er halt in dieser erbärmlichen Saison halt jemand, der halt die beiden erbärmlichsten Spiele der Saison gecoacht hat mit Magdeburg und Fürth. Und das ist schon krass so. Und ich weiß nicht, wie er das halt abwaschen möchte. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie ihr das auch schon genannt habt, das ist total gut, dass halt irgendjemand kommt, der ein bisschen Ahnung von dritter Liga hat, der halt zumindest einen klaren Ansatz hat, auch einen interessanten Ansatz hat. Wie gut dieser Ansatz halt irgendwie ist für dieser offensive Ansatz, dieser mutige Ansatz für eine Mannschaft, die sich halt komplett neu finden muss und komplett neu zusammengestellt wird, ist halt schwierig. Also ich meine, Ende kennt natürlich die dritte Liga und hat da Erfolg gehabt, aber halt eben auch in Anführungsstrichen nur 2 Jahre bei der SC Verl, und da ist er halt eben auch in ein Konzept gekommen, oder halt quasi in eine Struktur gekommen, wo halt alles schon vorgegeben war, ne? Also wo man halt Trainer speziell auf diesen Ansatz jetzt seit Jahren verpflichtet, ne? Ob das jetzt ein Mitch Kniert gewesen ist, ob es dann ein Ende gewesen ist, ob es jetzt im Augenblick Tobias Strobel ist, der halt der nächste heiße Scheiß auf dem Transfermarkt ist. So, man holt halt Trainer ganz klar für eine bestehende Struktur, ne? Also ähnlich wie auch jetzt, weiß ich nicht, in Elversberg zum Beispiel. So, da gibt's halt ein klares Konzept von oben, und man muss sich dann jetzt nicht direkt ins gemachte Nest setzen, aber man kann halt eben sehr, sehr viel davon profitieren, was halt eben schon da ist und was eben von außen vorgegeben wird. Und ja, und natürlich kann Mislintat, glaube ich, viel davon auch bereitstellen, aber vieles davon muss er jetzt halt eben auch erst wieder neu bilden, und ich weiß nicht, ob das dann so ein unglaublich guter Fit ist oder ob es nicht vielleicht besser wäre, irgendeinen mit allen Abwassern gewaschenen Drittligatrainer zu holen, der halt irgendwie ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, und damit halt irgendwie direkt von Anfang an auch zu sagen, ja, wir steigen vielleicht, also wir haben gar nicht das Ziel, direkt irgendwie wieder aufzusteigen, sondern wir wollen uns erstmal irgendwie in der dritten Liga stabilisieren.
Das ist ja Quatsch.
Aber wenn du jetzt
in der dritten Liga stabilisiert sich niemand. Die dritte Liga ist keine Liga, um sich zu stabilisieren. Nee. Du gehst halt unter in der dritten Liga. Und das ist nämlich das Ding. Wir können über die finanziellen Ressourcen und so die Probleme der Wirtschaft, die Probleme der Fortuna reden. Aktuell ist es so, die Fortuna ist in der dritten Liga halt der große Player. Ja, trotz allem hat die Fortuna aktuell auf jeden Fall mehr Geld als alle anderen Drittligavereine in der Regel. Selbst als Preußen Münster. So. Aber wenn du kannst dich nicht in der dritten Liga stabilisieren. Wenn du, je länger du in der dritten Liga bleibst, desto beschissener wird's und desto unwahrscheinlicher wird es, dass du da wieder rauskommst. Und ein Alois Schwarz kannst du ja auch niemandem verkaufen in Düsseldorf.
Den meine ich auch nicht. So. Um Himmels Willen, um Gottes Willen, das meine ich auch nicht. Und ich meine auch nicht damit, dass man den Aufstieg sofort abschenkt. Ich meine nur damit, dass man nicht sofort sagt, wir müssen halt sofort wieder hoch, was wir de facto natürlich sowieso müssen, aber das auch nicht so klar und nicht so offensiv halt zu formulieren, weil es gibt so viele Beispiele in den letzten Jahren, wo es halt dann komplett schief gegangen ist mit diesen Plänen oder halt ganz knapp halt eben nicht schief gegangen ist, und wie mit Kaiserslautern, mit Bielefeld, mit Ulm, mit Duisburg, die halt direkt runter sind, so, ne? Also das ist jetzt wirklich bei sehr vielen Vereinen halt passiert, und bei uns sind die Voraussetzungen schon auch gegeben, dass es theoretisch in diese Richtung gehen kann, und das ist halt saugefährlich.
Ja, aber du musst doch jetzt nicht wirklich sagen, du musst natürlich, du kannst niemandem erzählen, dass die Fortuna nicht um den Aufstieg mitspielen muss. Niemandem. Das ist de facto so, dass du das musst. Jeder erwartet das. Jeder in der dritten Liga erwartet das. Jeder Fortuna-Fan erwartet das. Das ist jetzt so. Damit musst du jetzt umgehen. Da musst du halt die Leute für haben, die damit umgehen können, dass diese Erwartung da ist. Und dass der Abstieg in die dritte Liga eben aus den von dir beschriebenen Dingen halt eine absolute Vollkatastrophe ist, ja, das ist halt so. Dass das richtig schief gehen kann und richtig gefährlich ist. Und zwar existenziell gefährlich ist. Nicht wie der Abstieg von der ersten in die zweite Liga, sondern das ist jetzt nochmal eine andere Nummer. Und wie Tim das sagte, nach dem letzten Abstieg hat man halt 10 Jahre gebraucht, bis man wieder in der zweiten Liga ist. Natürlich kann das passieren. Aber du musst jetzt trotzdem reingehen und du kannst es einfach nicht, das kannst du niemandem erzählen. Wenn du das sagst, dann musst du eigentlich sofort zurücktreten am nächsten Tag, weil du dich komplett lächerlich machst. Weil du halt damit suggerierst, dass du nicht verstanden hast, was für eine Gefahr in dieser dritten Liga ist. Du musst natürlich allein deswegen sagen, wir müssen aufsteigen, weil jeder weiß, dass es so ist.
Ja, ich meine einfach nur, dass dieser Ende-Fußball vielleicht eventuell nicht ganz so passend für dieses Ziel halt ist. Weil es gibt nicht so viele Vereine, die halt mit diesem mutigen Offensivfußball großen Erfolg gehabt haben. So, da gibt's, man kann jetzt immer den SC Verl halt, den SC Verl halt nennen, aber die stehen in den letzten Jahren halt auch heraus. So, da gibt's meistens nicht so viele andere. Und in der dritten Liga ist es einfach teilweise noch körperlicher, noch mehr über Kampf und über lange Bälle vorne festmachen. Und auch die Mannschaften, die aufsteigen, die spielen einfach oft so und haben halt irgendwie einfach nur eine größere individuelle Klasse oder spielen sich dann halt irgendwie mal in so einen Rausch. So, klar, man kann jetzt auch noch die SV Elversberg wieder nennen, die das halt in den letzten Jahren mal geschafft haben. Aber ich weiß halt nicht, ob Düsseldorf halt dieser innovative Verein ist, der sowas halt auch reißen kann, oder ob man sich halt nicht lieber daran orientieren sollte, wie es halt die anderen Vereine machen.
Die meisten. Also Vereine. Zum einen hat er jetzt die Möglichkeit, zusammen mit Mislintat sich einen komplett neuen Kader zu bauen. Also er hat massiv Möglichkeiten, darauf einzuwirken, wie dieser Kader jetzt konstruiert wird. Da glaube ich, dass er da ganz doll mit einbezogen wird. Das ist vielleicht erstmal generell für jeden Trainer ein Plus. Und da es da jetzt schnell gehen muss, ist es gut, dass wir einen Trainer haben, der bleibt. Und das würde ich auch sagen, zwei, die sich kennen, wie du ja gesagt hast. Also ich sehe auch genau wie bei Mislintat da nicht die Zeit und auch nicht die Notwendigkeit, jetzt unbedingt da einen neuen zu holen und nochmal alles auf links zu drehen, sondern da sehe ich wirklich die Hauptaufgabe jetzt nicht erstmal auf dem Transfermarkt für Trainer nachzugucken, sondern Spieler zu verpflichten, die in das wie auch immer geartete Konzept mit dem klaren Ziel Aufstieg, direkter Wiederaufstieg passen. Und dann hat man auch auf der anderen Seite eine weitere Abfindung gespart. Klar, es ist völlig logisch, dass es viel schöner gewesen wäre, jetzt einen Cut zu machen und nicht mit so einem, ja, von mir aus Lame Duck Trainer in die neue Saison zu gehen. Aber ich glaube, jeder Trainer, den man jetzt im Sommer holen würde, würde beim schlechten Start in die Saison ganz schnell in der Kritik stehen. Egal, ob man mit dem abgestiegen ist oder nicht, weil natürlich zu Recht in Düsseldorf erwartet wird, dass man von vornherein nächstes Jahr, egal mit welchen Spielern, oben mitspielt.
Hm. Wie Lou gerade in die Gruppe schickte, soll Herr Alexander Jobst einen Vertrag für die dritte Liga bis 2029 unterschrieben haben. Ja.
Breaking News hier live on air.
Naja, also ich weiß nicht, ob das ist, oder wir es erst jetzt gesehen haben, aber
immerhin ein Sonderkündigungsrecht bei Verein und bei Jobst auch. Nächsten Sommer, wenn man nicht sofort wieder aufsteigt, so, das ist ja schon mal irgendwie ganz gut. Aber trotzdem, dass er so da nur auf die Hälfte seines Gehaltes verzichtet, ist ja schon absolut krass. Also ja, das geht ja auch in dieselbe Richtung wie das mit der Stadionmiete, die auch nur um die Hälfte gekürzt wird. So, das ist schon krass, wenn ich mir überlege, auf was für Summen wahrscheinlich Spieler verzichten müssen, die paar, die eventuell bleiben könnten, bleiben würden, da muss man ja wahrscheinlich auf wesentlich mehr verzichten als auf die Hälfte des Gehaltes. Weiß ich nicht. Finde ich auch einfach unpassend für einen Drittligisten, dass jemandem halt irgendwie noch so viel Geld zu bezahlen. Finde ich krass. Ja, so oder so, das ist schon einfach
eine Nachricht, die halt krass ist. Du weißt ja jetzt, du weißt ja jetzt nicht, du sagst jetzt von wegen, also aber das suggeriert ja, du weißt ja nicht, von welcher Summe er jetzt die Hälfte bekommt. Und du weißt auch nicht, wie viel Summe Spieler verzichten müssen. Du weißt nicht, wie viel weniger Tim Oberlauf bekommt. Das weißt du einfach nicht. Also, das ist jetzt, finde ich, irgendwie, keine Ahnung, wissen wir nicht. Darüber kann ich mich nicht aufregen, weil ich es nicht weiß.
Jo. Wie gesagt, die nächsten Wochen werden auf jeden Fall entscheidend. Man muss gucken, dass man überhaupt eine Mannschaft hat, die dann von mutmaßlich Alexander Ende in die Saisonvorbereitung, in die ersten Trainingslager mitgenommen wird. Denn ja, wenn man dem, was man so liest, Glauben schenken kann, stehen noch ganze 7 Spieler unter Vertrag. Und mit Auffüllen 10 aus oder 10, okay. Ja. Aber mit Auffüllen aus der zweiten Mannschaft ist auch nicht so weit her. Da hat man auch gerade sehr viele Spieler verabschiedet, auch mit dem Wechsel jetzt in eine Liga niedriger. Ja, muss man sich da auch wahrscheinlich erstmal neu orientieren. Was ist ja sonst immer ganz beliebt, wenn man noch auf Verkäufe wartet und noch gegen Ende des Transferfensters dann Neuverpflichtungen hat, dass man dann ins Trainingslager fährt mit einigen Spielern aus der zweiten Mannschaft, um noch irgendwie 11 gegen 11 trainieren zu können. Aber da muss jetzt wirklich Tempo gemacht werden, weil ich glaube, Anfang August geht die dritte Liga los. Man wird wahrscheinlich Ende Juni mutmaßlich in die Vorbereitung starten. Ja, bleibt nicht viel Zeit. Also da nochmal auch meine Hoffnung, dass Sven Mislintat halt einfach ein Arbeitstier ist und jetzt Gas gibt, und deshalb auch meine ganz klare Sache. Die werden innerhalb von ein paar Tagen jetzt sich die Saison angucken und dann entscheiden, welchen Trainer sie am Aufbau des Kaders mitbeteiligen, und ich gehe davon aus, es wird Ende sein.
Ich würde da auch von ausgehen, und ich glaube, ich kann das auch mitgehen, auch wenn natürlich diese Beschädigung von Alexander Ende eindeutig ist und so.
Ja.
Was habt ihr denn für eine Meinung? Ich habe eine sehr starke Meinung dafür, zu versuchen, Zimbo zu überreden, mit uns in die dritte Liga zu gehen. Ich glaube, da hätte er einen Platz, und das würde der Mannschaft gut tun. Bei Kastenmeier hatten wir ja schon das schlimme Interview angesprochen, wo er aber auch noch betont hat, dass die Fortuna sein erster Ansprechpartner ist. Ich fände es krass, wenn er gut, das machen würde. Was soll er sagen?
Ja, was soll er sagen? Diese Frage hat mich schon wieder aufgeregt. Also klar stellt man die, aber es ist halt auch, so.
Ja.
Es ist halt einfach unverschämt eigentlich. Was soll er denn jetzt sagen? Ja. So, weiß man nicht. Ich bin auch, denke auch, dass es in Ordnung ist, darüber nachzudenken, mit Zimmermann noch in die dritte Liga zu gehen, um einfach ein gewisses Grundgerüst an Spielern zu haben, die diesen Verein noch länger kennen. Ja. Tim Oberdorf gehört dazu, aber er ist sicherlich vom Typ her eher zurückhaltend. Und die Egulis und das ist sicherlich nicht schlecht.
Stellt sich trotzdem ein bisschen die Frage, also weil bei Zimbo habe ich eine sehr eindeutige Meinung. Was ist mit Appelkamp? Was ist mit Emma? Kann man die halten? Will man die überhaupt halten? Da finde ich es schon wieder schwieriger. Ich hätte eher das Gefühl, man kann sie nicht halten. Aber
ja, also ich glaube, das wären auch, also bei Zimbo bin ich voll bei dir. Kastenmeier holt einen natürlich so ein Statement irgendwie kurz emotional total ab, aber völlig utopisch. Ja, Eguli und Suso, da wird mindestens einer von gehen, wenn nicht irgendwie beide, weil man es auch einfach finanziell machen muss. Und sonst sind ja irgendwie fast nur noch Jugendspieler oder aus der zweiten irgendwie welche mit Vertrag für nächstes Jahr, oder zumindest Leute, die irgendwie so am Rande zu diesem Status sind, und genau, dann bleiben halt irgendwie noch diese Verträge, die auslaufen, die du meinst da mit Appelkamp und Emma zum Beispiel. Da würde ich halt auch sagen, dass die müssten auf so große Teile ihres Gehaltes verzichten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die werden bessere Angebote bekommen, und dann wird sich der Weg da trennen, und das ist dann wahrscheinlich auch richtig so.
Bei Zimbo sollte auf jeden Fall Ulf Blecker den Daumen heben, dann gerne verlängern.
Ja. Also ich glaube auch, dass Appelkamp und Ioa, die werden auf jeden Fall jetzt nicht, wenn nicht schnell was sagen, sondern die werden natürlich jetzt auch erstmal wie alle anderen vertragslosen Spieler bei der Fortuna, vielen Dank nochmal Klaus Allofs, dafür erstmal gucken, was so für Angebote reinkommen. Das ist ihr gutes Recht, das ist halt auch die Aufgabe der Berater, sie darauf hinzuweisen, dass man jetzt nichts Schnelles entscheiden muss. Und Vielleicht sieht man sie nochmal wieder im Trikot der Fortuna, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist halt Teil des Gesamtpakets, Abstieg in die dritte Liga. Es tat ganz gut, drüber zu reden mit euch, muss ich sagen. Auch wenn ich immer noch wütend bin und auch nicht, das wahrscheinlich nicht so schnell loswerde. Aber naja.
Ja, man wird noch ein paar Jahre wütend sein.
Was, wie sinnlos das diese Saison war. Wahnsinn.
Und es tut mir halt auch so unfassbar leid für
Wahnsinn,
so viele Menschen, also für uns auch. Wir haben ja auch wirklich so eine schlimme Saison und alle Konsequenzen. Aber ja, es tut mir unfassbar leid für die Mitarbeiter in allen Ebenen dieses Vereins. Für Jugendspieler, auch da ist, also ich glaube, das kann man auch nicht, sollte man nicht unterschätzen, was da jetzt alles an Zugkraft, die die Fortuna hatte, mit ja einer gewissen Durchlässigkeit in den Zweitligakader, was da verloren geht. Es ist wirklich, ja, sehr tragisch und es tut mir sehr leid für uns alle, die wir Fortuna sind und die Wut wird auf jeden Fall noch eine Weile uns erhalten
ja,
bleiben, da bin ich mir sicher. Und die Fortuna wird auch weiter existieren. Und
und
da
jetzt,
müssen wir uns mit.
wo du jetzt mehrfach uns gesagt hast, muss ich noch mal mich und alle Fortunen in Berlin hervorheben, für die es mir auch extrem leid tut, weil wenn man sich die Landkarte der dritten Liga im nächsten Jahr mal ein bisschen genauer zu Gemüte führt, dann weiß man auf jeden Fall, dass das Auswärtsspiel um die Ecke nicht mehr in Berlin ist, sondern es gibt eins in Rostock und ansonsten werden die Fahrten dann schon noch recht lang.
Aber dann ist ein Heimspiel von Fortuna für dich wieder ein richtiges Heimspiel, wenn das dann de facto der kürzeste Weg in ein Stadion ist.
Ja,
Ja.
in dem Sinne. Ja.
So
Ja,
tief
ich
im
glaube, wir belassen
Exil
es dabei.
war ich selten.
Wohl wahr.
Vielleicht hält sich so nah an zu Hause.
Der Rest des Exil-Podcasts war noch nie so präsent, so nah
Ja, richtig.
aus dem Exil zu sein, weil zwei Kölner Vereine bewegen uns überhaupt nicht mehr außen vor. Aber vielen Dank schon jetzt an all die Zuhörerinnen und Zuhörer für die Begleitung in der Saison. Es gibt eben noch die Rückschau. Boah, da kommt der Wut. Weiß ich auch nicht, was wir da machen.
Ja. Anger
Und
Management.
ja, also ich hab das Gefühl, ich habe den Lou zu häufig angeschrien in dieser Folge. Dafür möchte ich mich entschuldigen bei dir, Lou. Aber irgendwo muss die Wut ja hin.
Ja, die Wut wird bleiben. Die Wut wird uns bleiben. Das wird ein ständiger Begleiter sein, auch die nächsten Jahre, glaube ich. Also ich glaube, wir haben uns ja alle gefreut, dass wir nicht mehr so viel über Klaus Allofs reden müssen, als er endlich entlassen war. Ich glaube, dass im Nachhinein wird das ein Trugschluss bleiben und wir werden noch sehr, 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 sehr
Wir werden
viel.
noch weitere 5 Jahre
Ja.
in diesem Podcast über Klaus Allofs reden. Ja, du
Hoffentlich
hast
nur
recht.
fünf,
Wenn es
ja.
gut
Ja.
läuft, fünf.
Genau.
Wenn es
Also
gut läuft,
die
fünf.
Wut bleibt und die wird uns sicherlich auch erhalten bleiben bis zur nächsten Folge. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr,
Aber auch
liebe
da
Hörerinnen und
vielleicht
Hörer,
ja
da
eine
trotzdem wieder
positive.
einschaltet.
Genau, weil wir wollen jetzt natürlich noch am Ende die frohe Botschaft verkünden. Den Exil-Podcast wird es auch in der dritten Liga geben.
Wir
Es sei denn, es
haben unsere
passiert noch was.
Verträge vor dem
Ja.
Fürth-Spiel verlängert.
Liga unabhängig.
Aber zu doppelten Bezügen.
Ja, sicher.
Da gibt es doch hier so einen Song. 3 mal 0 ist 0 ist 0 und so. Ja.
Okay.
In
In dem
dem
Sinne.
Sinne. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.